Ja, dann schönen guten Abend, Kommilitonen. Dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zur ersten Online-Übung im Modul externes Rechnungswesen. Wir sind schon ein bisschen erprobter mit den Online-Übungen, weil wir die auch schon in den Controlling-Wahlpflicht-Modulen schon seit ein paar Semestern gemacht haben, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang. Aber in der Tat ist das hier bei uns im externen Rechnungswesen Premiere für uns und dann auch für Sie. Ja, Michael, machst du bitte einen weiter? Erstmal vorab die wichtigsten Infos für Sie. Die Folien, die wir Ihnen heute präsentieren, die werden in Moodle bereitgestellt. Da brauchen Sie also nicht großartig mitschreiben, sondern sich auf das Inhaltliche konzentrieren. Und die Einführungsveranstaltung, also diese, also gerade das, was wir jetzt machen, die wird aufgezeichnet und werden wir auch in Moodle bereitstellen. Sie dürfen sich gerne Notizen machen und was in den Chat jederzeit schreiben, haben ja auch einige von Ihnen schon gemacht. Bitte ganz kurz, wenn es eine bestimmte Folie angeht, dann die Foliennummer kurz angeben oder sonst allgemein die Fragen reinstellen. Wir werden immer mal peu à peu eine kleine Pause machen und dann mal gucken, ob wir die Fragen dann beantworten können. Ja, dann noch ein kleiner Tipp an letzter Stelle. Bitte halten Sie Ihr Smartphone bereit. Das brauchen Sie ja spätestens nachher zum Erlangen der Bonuspunkte. Und wir haben eine kleine Übung oder haben ein paar kleine Übungen eingebaut für Sie. Also von daher schon mal bereithalten. Aber das haben Sie ja sowieso immer am Mann bzw. an der Frau. Ja, was machen wir heute mit Ihnen? Ich werde ganz kurz ein bisschen was zu unserem Lehrstuhl sagen. Das meiste werden Sie hoffentlich schon wissen. Dann werden wir Ihnen so ein paar allgemeine Hinweise zum Studium geben, dann ein bisschen was zum Modul erzählen, zur Klausurvorbereitung und was Sie am Klausurtag machen sollten und was Sie nicht machen sollten. Dann stellen wir Ihnen unsere Lern-App BWL Champion vor, die Sie brauchen zum Erlangen der Bonuspunkte. Und dann werden wir Ihnen den Ablauf zu den einzelnen Online-Übungen vorstellen. Und ganz am Schluss gibt es, wenn nicht noch alle Fragen schon beantwortet sind, noch eine kleine Fragerunde. Ja, zu unserem Lehrstuhl, der heißt Unternehmensrechnung und Controlling und wir machen im Prinzip nur Controlling und da kann man sich natürlich fragen, wieso machen die das Modul externes Rechnungswesen? Müssten die nicht eher Kostenrechnung machen? Das stimmt eigentlich in der Tat, gehört das zusammen. Aber als ich vor etwa über 25 Jahren an die Fernuni gekommen bin und den Lehrstuhl übernommen habe, da musste ich mehr oder weniger das Modul externe Rechnungswesen betreuen, was ich natürlich gerne mache bis heute. Und das ist historisch gewachsen, deswegen ist das hier bei uns das Modul angegliedert und Kostenrechnung, ich weiß gar nicht bei wem, woanders, glaube ich. Jo, wenn Sie unser Fach studieren wollen, Controlling, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie bei uns sich anmelden würden für ein Seminar und oder zur Abschlussarbeit, zur Bachelorarbeit. Wir haben hier einige Themen aufgelistet. Wenn die vielleicht für Sie interessant sind, dann können Sie sich gerne dafür bewerben. Sie können aber auch andere Themen bearbeiten. Das ist auch keine abschließende Liste. Seminare bieten wir jedes Semester an, online und auch in Präsenz. Ja, wer sind wir? Mich hören Sie jetzt schon sprechen. Ich bin Jörn Littgemann und Inhaber des Lehrstuhls Unternehmensrechnung und Controlling. Dann unter mir sehen Sie meine beiden Mitarbeiter, Herrn Holtrup und Herr Letto, die das Modul inhaltlich betreuen. Und ganz unten ist Herr Christian Ritter, der ist Mentor bei uns an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und der wird speziell auch die Online-Übungen mit Ihnen durchführen. Ja, dann kommen wir zum zweiten Punkt und dann mache ich mich stumm und übergebe mal an den Niklas.
Ja, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite in die Runde. Von mir gibt es vorab, bevor es dann in das Modul dann spezifisch reingeht, ein paar allgemeine Hinweise zum Studium. Ich dachte, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, weil auch ich an der Fernuni studiert habe. Also ich habe hier meinen Bachelor und auch Master gemacht im Fach Wirtschaftswissenschaft. Und ja, wenn ich so zurückdenke, dann muss ich doch sagen, dass gerade die Anfangszeit im Bachelor so die schwierigste Zeit eigentlich war von dem Studium. Das war wirklich die schwierigste Phase und von daher dachte ich, dass ich das mal zum Anlass nehme, Ihnen so ein paar Tipps zu geben, die aus meiner Sicht wichtigsten Tipps zu geben, die Sie ja, befolgen sollten. Ne, natürlich nicht müssen, aber sollten. Das ist immer nur eine Empfehlung. Um erfolgreich da auch durchzukommen. Na, das sind jetzt hier insgesamt 3 Punkte und der erste Punkt ist meines Erachtens auch gleich schon das Wichtigste, nämlich, dass Sie kontinuierlich arbeiten. Und mit kontinuierlich arbeiten meine ich, dass Sie ab Semesterstart eben dann schon loslegen und bis zum Ende dann sozusagen durchziehen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt im Wintersemester beispielsweise sind, dann sollten Sie nicht erst an Weihnachten oder Neujahr das erste Mal die Kurseinheit aufschlagen, sondern am besten jetzt schon vor 2 Wochen, ne, jetzt haben wir den 15. Oktober, am besten schon vor 2 Wochen eben gestartet sein. Na, das beugt zum einen Prüfungsstress und Bulimie-Lernen vor. Ganz einfach deswegen, weil wenn Sie frühzeitig starten, eben dann auch frühzeitig fit werden mit diesem Stoff. Ja, anders ausgedrückt, mal negativ ausgedrückt, wenn Sie nicht rechtzeitig starten, ist die Masse an Stoff, die so ein Modul eben mit sich bringt, in der Regel halt zu groß, um die dann noch im Kopf sich so ja, strukturiert abzuspeichern, sodass man es dann in der Prüfung unter Zeitdruck sicher anwenden kann. Ja, das wird dann einfach zu knapp und deswegen meine dringende Empfehlung an Sie, starten Sie gleich zu Semester und fahren Sie Ihr wöchentliches Zeitkontingent, was Sie haben, sozusagen ab. Also Sie sollten immer Ihren bestimmten Zeiteinsatz bringen, meiner Meinung nach, eben von Beginn bis zum Ende und nicht die ersten 3 Monate dann vielleicht gar nichts machen und dann irgendwie auf einmal volle Power. Also das fand ich immer nicht so schön, sondern Sie sollten in der, ja, im Idealfall, ja, ich sag mal 4 Wochen vor der Klausur vielleicht schon an dem Punkt sein, wo sie dann sagen können, ja, ich kann schon alles und muss vielleicht dann nur noch die Sachen wiederholen, ja, dass sie dann auch auf Abruf dann in der Klausur dann da sind. Ja, das wäre so das Erste, also immer kontinuierlich arbeiten, meine Empfehlung. Punkt 2, ja, ergibt sich im Prinzip dann als nächste Frage, ne, wenn wir dann kontinuierlich arbeiten, ist ja halt die Frage, ja, wie viel muss man denn tun? Reicht es, wenn ich jetzt kontinuierlich am Tag 10 Minuten mir was durchlese oder eine halbe Stunde oder eine Stunde? Na, das wäre dann halt die nächste Frage, wie viel Zeiteinsatz müssen Sie insgesamt bringen? Und vielleicht haben es einige schon gesehen und einige vielleicht auch noch nicht. Aber bei uns an der Fakultät ist es so, dass so ein Modul, und das gilt, soviel ich weiß, für alle Module, nicht nur für externes Rechnungswesen, sondern für alle, dass der Workload hier mit 300 Stunden veranschlagt ist. Das bedeutet, Sie sollten 300 Stunden insgesamt einsetzen, um dieses Modul erfolgreich zu bearbeiten. Erfolgreich bearbeiten, meine ich in dem Fall die Klausur erfolgreich bestehen. Ja, das heißt, 300 Stunden sollten Sie dafür planen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Sie auch zum Semesterstart dann anfangen, und das Semester 6 Monate hat, ja, dann ist es eine relativ einfache Rechnung. 300 geteilt durch 6 Monate macht dann ja im Schnitt 50 Stunden im Monat und runtergebrochen auf die Woche wären das dann theoretisch 12,5 Stunden Arbeitsaufwand. Also das müssen Sie auch, also das sollte Ihnen auch bewusst sein, dass Sie ungefähr diese Zeit eben einplanen sollten pro Modul. Ja, das heißt, da ist es wichtig, dass Sie sich eben individuell erstmal überlegen, wie viel Zeit Sie eigentlich haben pro Woche und dann überlegen, wie viele Module kann ich realistisch belegen. Ja, wenn Sie sich dann zu viel auflasten, also wenn Sie beispielsweise ja, zum Ergebnis kommen, dass Sie 14 Stunden Zeit haben und dann 2 Module oder 3 Module bearbeiten wollen, das wird wahrscheinlich dann zu knapp. Na, und im schlimmsten Fall können Sie dann halt keines von den Modulen richtig bearbeiten und fallen durch alle Klausuren durch im Worst Case. Und ja, das ist natürlich dann sehr demotivierend. Ja, das kenne ich auch an mir selbst. Ja, also ich bin schon durch Klausuren durchgefallen. So ist es nicht. Das kann auch mal passieren. Aber dass Ihnen das nicht passiert, empfehle ich Ihnen da, wie gesagt, erstmal darüber nachzudenken, wie viel Zeit Sie haben und dann eine realistische Semesterplanung dann vorzunehmen. Na, im Zweifel machen Sie am besten dann ein Modul vielleicht weniger. Na, wenn es so auf der Kippe steht mit dem Zeitbudget, machen Sie aus meiner Sicht lieber ein Modul weniger, aber bringen das erfolgreich dann auch hinter sich. Ja, ich habe jetzt hier in Klammer noch geschrieben, ein Studium ist kein 100-Meter-Sprint, sondern eher ein Marathon. Na, dieser Marathon geht, wenn man so will, über 16 Module, die Sie absolvieren müssen, eine Seminararbeit und eine Abschlussarbeit im Regelfall. Ja, und Sie müssen halt dann wirklich Ihr Tempo bestimmen, mit dem Sie da halt eben durchkommen. Ja, also was Sie auch durchhalten können. Ja, das heißt, wenn Sie zu schnell loslaufen, ja, beim Marathon beispielsweise eben auch, wenn man da zu schnell losläuft, dann macht man nach ein paar Kilometer schlapp und hat keine Kraft mehr. Ja, und dass Ihnen das eben nicht passiert, gucken Sie wirklich, wie viel Zeit Sie pro Woche haben und planen Sie das realistisch. Ja. Ansonsten, im dritten und letzten Punkt, ja, finde ich auch noch eine wichtige Sache, nämlich, dass Sie Hilfsangebote nutzen. Das Erste, was hier steht, ist eben die Moodle-Lernumgebung. Da sollten Sie meiner Meinung nach auf jeden Fall reinschauen und egal, was Sie für ein Modul belegt haben, Sie sollten auf jeden Fall einmal diese Moodle-Lernumgebung komplett durchforsten. Die ist bei externes Rechnungswesen relativ umfangreich, bei manch anderen Modulen ist die weniger umfangreich, aber da wäre jetzt meine dringende Empfehlung, auf jeden Fall diese Moodle-Umgebung einmal wirklich komplett zu durchforsten. Da finden Sie in der Regel dann auch alles zu den Modulen, was relevant ist. Na, wir haben beispielsweise darüber hinaus auch Einführungsvideos, die auch sehr hilfreich sind, ob das jetzt für externes Rechnungswesen ist oder für Seminararbeiten, wie arbeite ich wissenschaftlich, wie bereite ich einen Seminarvortrag vor. Also da gibt es bei uns relativ viel. Gucken Sie da einfach mal rein und schauen dann, was für Sie dann relevant ist. Was ich auch empfehle, gerade in den ersten Semestern, sind Mentoriate ganz wichtig, na, gerade in so Fächern wie Wirtschaftsmathe und Statistik. Wo es dann vielleicht dann doch immer ja, ein bisschen einfacher ist, sage ich mal, wenn man das erklärt kriegt, wie wenn man das sich aus dem Buch ziehen muss. Also das würde ich auch wahrnehmen, gerade in den ersten Semestern. Und ja, bei Bedarf können Sie sich natürlich auch gerne vernetzen. Ich würde jetzt zwar sagen aus dem Bauch heraus, dass dass die meisten eher so als Einzelkämpfer hier durchgehen, aber die Möglichkeit besteht, sich zu vernetzen. Es gibt ja eine Lerngruppen-App von der Fernuni. Und da können Sie dann das in Anspruch nehmen, je nach Bedarf. Ansonsten gibt es noch den Punkt KI, was ich Ihnen auch grundsätzlich empfehlen würde, zu nutzen. Na, also sowohl die Hochschule als auch unser Lehrstuhl ist da relativ offen gegenüber KI. Na, wenn Ihnen beispielsweise in den Kurseinheiten irgendwas nicht ganz verständlich ist, fragen Sie da ruhig mal einen Chatbot, na, GPT. Das ist in vielen Fällen sehr hilfreich. Ja, natürlich muss ich dazu sagen, sollte man das Ganze nutzen mit der gebotenen Vorsicht. Ja, jeder weiß, dass die Dinger immer noch halluzinieren, aber es ist in jedem Fall auch für viele Sachen da ein hilfreiches Tool. Jo, ansonsten denke ich, ja, dass ich so das Wichtigste Ihnen jetzt gesagt habe. Also wie gesagt, arbeiten Sie kontinuierlich, gucken Sie, wie viel Zeit Sie haben, machen Sie eine realistische Planung und ja, das sind die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte, um durch das Studium dann letztendlich auch erfolgreich durchzukommen. Gut, an diesem Punkt bin ich auch schon durch.
Es sind
Ja,
noch zwei
danke
Fragen im
Ihnen
Chat
und ja.
hier zu dem Thema. Zum einen zählt in den Workload auch das Mentoriat oder das eigene Lernen bzw. das Bearbeiten der Kurseinheit. Ja, es zählt alles dazu und das ist eben halt auch individuell, wie Sie lernen und ob Sie den Studienbrief lernen, ob Sie noch ein Video angucken und einen Podcast oder was auch immer Sie noch dazu nutzen wollen. Das zählt alles dazu. Den Workload, den hat Herr Letto ja gerade genau geschildert, aber bitte den nehmen Sie jetzt nicht als in Stein gemeißelt. Das ist mehr oder weniger eine Durchschnittsgröße, die mal aus irgendwelchen Zeiten ermittelt wurde. Wenn Sie da drüber sind und wenn Sie irgendwas nicht verstehen, dauert es halt ein bisschen länger. Und wenn Sie schneller fertig sind, haben alles verstanden, ist es schneller. Also von daher ist das so eine Richtgröße, aber ist im Grunde genommen keine Vorschrift in dem Sinne, ne?
Ja.
Geht das Semester nicht bis zum 28.02.? Nein, es geht vom 1.10. bis zum 31.03. im Winter und vom 1.04. dann bis zum 30.09. im Sommersemester. Das ist in Universitäten so. 28.02. ist, glaube ich, Fachhochschule, weil die da auch einen Monat früher im September schon anfangen. Und wie gesagt, habe ich ja schon gesagt zu den ECTS, das ist so eine Art, oder Workload, das ist so eine Art Hilfsgröße, an der man sich orientieren soll, ist aber keine Vorschrift als solches.
Ja gut, Fragen aus dem Chat sind erstmal abgearbeitet. Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich möchte jetzt so ein bisschen auf dem aufbauen, was der Herr Letto im Allgemeinen gesagt hat, das so ein bisschen konkretisieren. Wie kann ich denn so ein Modul überhaupt bearbeiten? Gerade unser Modul. Sie sind noch relativ am Anfang des Studiums. Da ist es, glaube ich, ganz gut, auch nochmal da reinzugehen, was kann man denn wirklich machen. Das Ziel so einer Modulbearbeitung. Was haben wir als Lehrstuhl gerne, als Universität gern? Wir möchten natürlich, dass Sie den Stoff verstehen. Das ist das Ziel, das wir haben, dass Sie nachher in dem Stoff so gut drin sind, dass Sie das wirklich für sich selber gebrauchen können, dass Sie es für Ihre Arbeit gebrauchen können, vielleicht für einen späteren Beruf gebrauchen können. Das ist sozusagen das Ziel, das wir verfolgen. Wir wissen natürlich auch genauso gut, dass Studenten manchmal eher das Ziel haben, nur die Klausur gut zu bestehen. Für uns ist eine Klausur etwas, wo wir so ein bisschen mit abprüfen. Haben Sie den Stoff denn hinreichend genug verinnerlicht? Das ist nicht Zweck eines Studiums, eine Klausur zu bestehen, sondern sozusagen ein Prüfmittel von uns, um zu gucken, ja, Sie haben sich hinreichend mit dem Stoff beschäftigt, haben hinreichend den Stoff verstanden. Aber natürlich aus Ihrer Perspektive, aus Studentenperspektive, ist der Punkt 2 wahrscheinlich mindestens genauso wichtig wie der Punkt 1, zumindest erst einmal kurzfristig. Wir sind hier im externen Rechnungswesen ein Modul, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir relativ weit am Anfang stehen, das sehr viel Materialangebot hat, also viel Übungsmaterial. Wir haben, glaube ich, Podcasts, wir haben Videos, wir haben Altklausuren, wir haben diese Übungen, also relativ viel. Dieses viel bedeutet nicht, dass man das vielleicht alles in diesem Workload abarbeiten kann. Dieses viel kann leider auch bedeuten, dass es zu einem Information Overflow führen kann, wenn man wirklich probiert, alles sozusagen stoisch abzuarbeiten. Aber genau das ist auch gar nicht Zweck eines Studiums, sondern in einem Studium, zumindest einem wissenschaftlichen Studium, sollte man auch lernen, sich soweit selbst zu organisieren, dass man wirklich guckt, was brauche ich denn überhaupt für Materialien, um mich vorzubereiten, aus Ihrer Perspektive, auf die Klausur, aus unserer Perspektive, um den Inhalt des Moduls zu verstehen. Das heißt, Sie müssen für sich selber herausfinden, vielleicht auch je nachdem, was für ein Lerntyp Sie sind, welches Material, das angeboten wird, nutze ich und welches Material brauche ich gegebenenfalls auch nicht, sondern diese Zeitersparnis setze ich in was anderes rein. Das heißt, es ist sehr, sehr individuell und je nachdem, was für ein Typ Sie sind, ob Sie vielleicht schon Vorwissen haben, kann es durchaus unterschiedlich sein, was Sie wirklich benötigen, um den Inhalt des Moduls zu verstehen und die Klausur nachher zu bestehen. Wir haben einmal eine standardisierte Kategorisierung mittels einer Checklist gemacht. Diese Checklist finden Sie auch unter anderem, ich glaube, in dem Heft 1 des Modules, wo wir einfach mal so aus unserer Perspektive aufgeschrieben haben, was ist denn vielleicht zwingend notwendig, was müssen Sie machen, was empfehlen wir, was ist sicherlich sinnvoll, zwingend, aber in der Regel nicht ausreichend. Sie müssen natürlich die Moduleinheiten durcharbeiten, weil die Moduleinheiten schlicht und einfach die Basis für das sind, was Sie lernen sollen und damit auch Basis für die Klausur, mit der wir dann abprüfen, ob Sie hinreichend genug gelernt haben. Was Sie zwingend machen müssen, sind die Einsendearbeiten zu bearbeiten. Das heißt, wir bieten hier 4 Einsendearbeiten an. Das ist auch relativ selten. Meistens werden nur 2 Einsendarbeiten pro Modul angeboten. In diesem Modul sind es 4, damit man auch wieder ein bisschen mehr Übungsmaterial hat. Und das bedeutet, Sie müssen von diesen 4 Einsendarbeiten 2 mindestens bearbeiten und bestehen. Wenn Sie 2 bearbeiten und die anderen nicht bearbeiten und bestehen, ist das in Ordnung. Man sollte natürlich probieren, aus dem Übungseffekt hinaus möglichst alle Einsendarbeiten zu bearbeiten, da sie auch jeweils auf die verschiedenen Themenschwerpunkte dieses Moduls ja, fokussiert sind. Und was Sie natürlich machen müssen, ist die Klausur schreiben. Naja, ein Punkt fehlt da. Sie müssen die Klausur nicht nur beschreiben, sondern Sie müssen die Klausur natürlich auch bestehen. Das heißt, 50% in der Klausur erreichen. Das ist sozusagen das, was Ihr Ziel wahrscheinlich für dieses Modul erstmal vordergründig ist. Dann gibt es eine ganze, ganze Reihe von Dingen, die nützlich sind, um sozusagen hier in diesem Modul voranzukommen und in der Regel auch teilweise wirklich notwendig sind. Das heißt, wenn Sie nur die Basics machen, also Kursmaterial, Einsenderarbeiten, sind Sie im Regelfall nicht so weit, die Klausur schreiben zu können. Das heißt, Sie müssen noch ein paar Dinge mehr machen, Nicht alles davon, das hängt von Ihnen ab, aber das eine oder andere, wie Sie sich eben am besten vorbereiten können. Der Herr Letto hat es vorhin schon allgemein fürs Studium gesagt, es gilt auch für dieses Modul. Probieren Sie sich einen Zeitplan zu erstellen, wann Sie was abgearbeitet haben möchten. Wir haben auch in dem Heft so einen ganz groben Zeitplan, dass man sozusagen die Einsendearbeiten sich ja, bearbeiten muss. Das sind so ganz grobe Meilensteine und das kann man probieren, vielleicht etwas feiner zu machen, um dann auch nachher mal zu gucken, ist das denn realistisch, wie ich geplant habe? Das ist nämlich für spätere Module durchaus interessant. Oder wo sind die Abweichungen von dem, wie ich es geplant habe? Was kann ich da machen? Habe ich einfach Zeit irgendwie vertändelt oder habe ich für bestimmte Themengebiete länger gebraucht, als ich gedacht habe? Das ist eigentlich auch eine typische Controlling-Aufgabe. Also sind wir am richtigen Lehrstuhl, um einfach zu sehen, bin ich denn so halbwegs mit dem, was ich tue, im Plan, dass die Klausur mich zum Ende des Semesters nicht überrascht. Das kommt doch öfter vor, als man denkt. Mit der Moodle-Lernumgebung auseinandersetzen möchte ich gar nicht viel weiter darauf eingehen. Ich denke, die meisten von Ihnen haben da schon mal reingeguckt. Herr Letto hat es auch gesagt, gucken Sie sich wirklich die Punkte einzeln mal durch, weil da finden Sie viele Hilfsangebote, da finden Sie viele Übungsaufgaben, da finden Sie diese Altklausuren, alles Mögliche. Einfach mal durchgehen, um nachher zu gucken, was kann ich davon brauchen und was nicht. In der Moodle-Lernumgebung finden Sie ein Einführungsvideo, das ist ganz oben in der Mitte. Da erzähle ich auch etwas und zwar relativ umfangreich. Das ist sozusagen etwas ausführlicher vom Inhalt, das, was ich hier heute erzähle. Also heute ist es sozusagen eine Zusammenfassung. Dieses Video ist vor 5 Jahren entstanden. Da ist manches nicht mehr so ganz aktuell. Insbesondere haben wir die Art, wie wir Klausuren gestalten, anders gemacht. Nichtsdestotrotz sind da auch ganz viele wichtige organisatorische Hinweise drin. Deswegen, falls Sie es noch nicht gesehen haben, würde ich Ihnen empfehlen, sich das anzugucken. Wir haben auch vor einigen Semestern mal eine Veranstaltung gemacht, sozusagen Fragestunde für Studierende. Das finden Sie auch in der Moodle-Lernumgebung, wo Studierende genau in ihrer Situation waren, relativ am Anfang des Studiums, am Anfang dieses Moduls und auch Fragen stellen konnten und wo wir das eine oder andere einfach erläutert haben, wie man gut ans Modul drangeht. Das heißt, diese beiden Videos empfehlen wir halt wirklich mal sich aufmerksam anzusehen. Lesen Sie die FAQs, finden Sie auch in Moodle, weil es sind typische Fragen, die immer und immer wieder auftreten. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Das ist völlig normal, dass Sie als Student solche Fragen haben. Wenn Sie die FAQs vorher lesen, ist es von Vorteil, weil Sie dann gegebenenfalls nicht nachfragen müssen oder sofort dieses Wissen parat haben. Der Herr Letto hat es gerade gesagt, viele von Ihnen enden manchmal als Einzelkämpfer, aber es ist ganz wichtig, sich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen auseinanderzusetzen. Das ist leider einer der Nachteile an einem Fernstudium. Das ist nicht ganz so einfach bei uns zu netzwerken, weil Sie die anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen einfach nicht sehen, einfach nicht kennen. Da muss man ein bisschen mehr Effort reinsetzen, ein bisschen mehr Anstrengung reinsetzen, um vielleicht andere Studenten auch kennenzulernen. Nichtsdestotrotz ist es aus unserer Perspektive was ganz Wichtiges, dass Sie auch erkennen können, okay, auch wenn ich hier ein Fernstudium mache, bin ich nicht allein in meiner Situation. Da sage ich in dem Einführungsvideo auch noch eine ganze Menge zu. Deswegen, auch wenn es natürlich am Anfang schwerfällt und man vielleicht diese Zeit nicht unbedingt aufbringen kann, das Netzwerken, das Auseinandersetzen mit anderen Studierenden hilft doch ganz, ganz oft auch im Studium weiterzukommen. An Mentoriaten, Übungen teilnehmen. Natürlich, Sie sitzen jetzt alle hier, deshalb ist das wahrscheinlich kein ganz so sinnvoller Punkt für Sie hier. Aber Mentoriate bedeuten eine Auseinandersetzung mit dem Mentor. Das heißt, Sie haben wirklich mal die Möglichkeit zur Interaktion. Da kann man auch andere Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenlernen. Sie haben die Möglichkeit, Unverständnis wirklich mal nachzufragen. Deswegen ist das auch in Fett gedruckt, das halten wir für relativ wichtig. Man kann auch externe Literatur nutzen. Das hat man immer mal. Sie sind alle Individuen, haben alle unterschiedliche Lerntypen, kommen vielleicht mit dem Kursmaterial nicht klar. Kann vorkommen. Sind vielleicht eher ein audiovisueller Mensch. Das heißt, Sie gucken sich vielleicht irgendwelche YouTube-Videos an. Oder Sie hören besser, gucken sich Podcasts an. Wir probieren dann natürlich auch Angebote bereitzustellen, was Videos und Podcasts angeht. Aber man kann natürlich auch externe Quellen nutzen, externe Literatur, beispielsweise andere Bücher. Wenn ich jetzt hier sage, die Bücher von Professor Littgemann, soll das keine Werbung für diese Bücher sein. Die haben nur den Vorteil, dass sie natürlich relativ eng von der Konnotation wirklich bei dem sind, was sie hier auch in den Skripten lernen. Bei anderen Büchern, die haben anderen Kontenplan, da muss man halt umdenken. Aber vom Inhalt ist jedes externe Rechnungswesenbuch wahrscheinlich sehr ähnlich. Jedes Bilanzenbuch entspricht vielleicht dem Jahresabschluss. Also insofern, man kann auch externe Literatur nutzen. Die App BWL Champion, wird der Herr Littgemann noch gleich ganz viel zu sagen. sehr, sehr sinnvoll im Rahmen der Prüfungsvorbereitung, gerade für die MC-Aufgaben. Gerade da ist es so, da kann man wirklich spielerisch und gut lernen, wie kann ich denn wirklich bestimmte typischerweise vorkommende Fragen, die in MC-Fragen immer wieder vorkommen, lernen. Es gibt dann noch die Excel-Übungen, Buchhaltung, die sind jetzt auch schon, glaube ich, gut fast 15 Jahre alt, werden aber immer noch ganz gerne von den Studierenden genommen. Nicht, weil Excel so modern wäre, aber weil es wieder Inhalte bietet. Da sind nochmal Übungsaufgaben drin, auch nochmal alte Klausuren. Deswegen ist das auch nochmal ein Punkt, wo man vielleicht ganz gut üben kann. Alte Klausuren herunterladen und bearbeiten, haben wir wieder hier im Fett markiert, weil das ist, glaube ich, etwas, was für Sie nachher im Laufe der Bearbeitung des Moduls eines der wichtigsten Themen ist. Anhand der Altklausuren können Sie einfach sehen, wie Klausuren aussehen. Das heißt, die Altklausuren sollten sich möglichst vollständig runterladen. Wenn Sie die auch nicht alle bearbeiten können, finden Sie natürlich auch in Moodle. Wir haben, habe ich gerade schon erwähnt, eine Systemumstellung gehabt bei der Abfrage von Klausuren. Früher haben wir das noch mit einem Erfassungsbogen gemacht, der mit einer OCR, also mit einer Schrifterkennung eingelesen wurde. Das haben wir jetzt seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren, meine ich, nicht mehr. Nichtsdestotrotz sind auch die Klausuren inhaltlich vor der Systemumstellung so relevant wie alle anderen auch. Wie gesagt, bin ich auch schon darauf angegangen. Videos, Podcasts zum Thema. Herr Littgemann ist sehr, sehr rege, was ja, das Produzieren von Videos angeht, von Podcasts angeht. Er hat eine eigene YouTube Reihe, da wird er gleich wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Das heißt, da kann man sich mal umtun. Man kann aber auch gerne Videos von anderen Autoren, von anderen Verfassern sich anschauen. Vielleicht ist es da besser erklärt als bei uns. Ich gehe mal davon aus, dass natürlich nicht. Aber das darf man auch ruhig alles nutzen, was so alles im Internet angeboten wird. Herr Letter hat es auch gerade schon gesagt, die KI nutzen. KI nutzen mit Verstand für Fragen. Sie sollen die KI nicht nutzen, damit sie ihnen die komplette Arbeit abnimmt. Aber wenn Sie mal irgendwas nicht verstehen, dann kann man das fragen. Dann kann man zum Beispiel fragen, warum wird denn der Sozialversicherungsbeitrag bei Personalbuchungen so und so aufgeteilt? Da sind die mittlerweile so gut, gerade bei solchen einfachen Dingen, dass man wirklich dem relativ gut vertrauen kann. Also da wird auch nicht mehr so viel halluziniert, dabei sag ich mal, komplexere Fragen natürlich deutlich mehr. Deswegen scheuen Sie sich auch nicht, die Möglichkeiten, die Sie haben, zu nutzen. Das gilt auch beispielsweise für KI wie ChatGPT. Wenn man mal irgendetwas nicht versteht, probieren Sie doch einfach mal aus, ob eine künstliche Intelligenz Ihnen diese Fragen nicht beantworten kann. Das nächste ist so ein bisschen die inhaltliche Klausurvorbereitung. Wie bereite ich mich auf eine Klausur vor? Das mag Ihnen an dieser Stelle, wir sind jetzt wirklich gerade am Anfang des Semesters, noch recht früh vorkommen, dass wir das jetzt hier an der Stelle erzählen. Aber wie gesagt, Klausuren kommen manchmal sehr überraschend nach einem Semester und die Zeit rennt einem manchmal so durch die Finger. Und das heißt, wenn man sich das sozusagen jetzt schon vergegenwärtigt, hat man eine Möglichkeit, das auch in seinen persönlichen Lernplan mit einzuarbeiten. Was wir immer empfehlen, analysieren Sie die Altklausuren. Ich habe gerade schon gesagt, laden Sie sich die runter. Schauen Sie mal rein, wie waren die denn in den vergangenen Semestern aufgebaut? Also unsere Klausuren waren in den letzten Semestern immer sehr ähnlich aufgebaut. Da gehe ich gleich auch noch ganz kurz drauf ein. Gibt es vielleicht Aufgaben, die immer mal wieder vorkommen oder ähnlich vorkommen? Derjenige von Ihnen, der sich die Klausuren vielleicht schon angeguckt hat oder jetzt als Wiederholer hier zuguckt, der wird zum Beispiel wissen, wir haben bei der Steuerlehre fast in jeder zweiten Klausur eine typische MC-Frage dabei, wo wir fragen, was sind denn typische Gesetzestexte im Steuerrecht? Da denken wir uns immer ein paar aus und ein paar, die sind real. Und da wundern wir uns immer wieder, die kommen fast in jeder Klausur oder in jeder zweiten Klausur vor. Da wundern wir uns immer wieder, wie viele Studierende diese Fragen dennoch nicht beantworten können. Deswegen analysieren Sie das. Wir hatten früher in der Moodle-Lernumgebung einen Online-Mentor, der ist leider aus Kostengründen nicht mehr da, aber der hat solche Analysen auch mal standardmäßig gemacht. Und die stehen auch noch im Diskussionsforum oder im Mentorenforum in Moodle drin, wo er wirklich mal, glaube ich, aufgeführt hat, welche Aufgaben sind denn typisch, welche kommen öfter vor oder auch nicht. Für Sie vielleicht wichtig, auch eher ein allgemeiner Tipp, wie viel Zeit darf ich pro Aufgabe verwenden? Unsere Klausur hat, glaube ich, 12.000 Punkte. Da kann man eben umrechnen bei 2 Stunden, also 120 Minuten Bearbeitungszeit, wie lange sollte ich an einer Aufgabe dran sitzen? Wenn man da mal für die eine Aufgabe ein bisschen mehr braucht, für die andere ein bisschen weniger, ist in Ordnung. Aber wenn Sie sozusagen für eine 1.000-Punkte-Aufgabe das Doppelte an Zeit benötigen, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass es nicht ganz so okay ist. sich vielleicht vorab überlegen bei den Klausuren, wo möchte ich denn starten? Mache ich zuerst die MC-Aufgaben, mache ich zuerst die Buchungen, mache ich zuerst die Berechnungen, die meistens im Jahresabschluss vorkommen? Fange ich mit dem an, wo ich meine Stärken sehe? Das hat einen gewissen Vorteil, da haben Sie die Ruhe, wenn Sie es wirklich beantworten können, hat auch einen gewissen Nachteil, wenn Ihre Stärken auf einmal Sie feststellen in der Klausur, oh Gott, das läuft gar nicht so gut, wie soll es dann erstmal mit den Sachen gehen, die ich vielleicht nicht so gut konnte? Deshalb sich überlegen, wie bringe ich, lasse ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen. Einfach zu gucken, womit fange ich denn an in der Klausur? Wichtig ist, Aufgaben müssen nicht unbedingt linear abgearbeitet werden. Machen Sie vielleicht erst das, was Ihnen ein bisschen Sicherheit bringt, um zu merken, dass so eine Klausur jetzt gar nichts Gefährliches ist, sondern wir wirklich eigentlich nur abprüfen möchten, wie weit Sie sozusagen in Ihren Studienbemühungen sind. Der zweite Punkt, wahrscheinlich aus Ihrer Perspektive wieder ganz wichtig, viele Übungsaufgaben bearbeiten. Die Klausur besteht aus Aufgaben. Und das Ziel ist, die Klausur zu bestehen. Das heißt, Ihr Ziel ist es wahrscheinlich, ganz viele Aufgaben, manche Standardaufgaben in der Klausur zu meistern. Wir können uns natürlich jedes Semester was Neues einfallen lassen, aber seien wir mal ganz ehrlich, das Rad neu erfinden in der Buchhaltung, das ist wahrscheinlich schon vor 100 Jahren nicht mehr möglich gewesen. Und das heißt, probieren Sie wirklich die Standardaufgaben, die Sie überall finden, zu meistern, dann meistern Sie auch die Klausur. Je Klausurnäher Aufgaben sind, umso relevanter sind sie natürlich. Ist ja völlig logisch. Wenn Sie die Aufgaben lösen können, wie sie in der Klausur auftauchen, können Sie die Klausur lösen. Deshalb ist der wichtigste Tipp von uns, probieren Sie Aufgaben aus Altklausuren zu rechnen. Schauen Sie sich die Altklausuren an. Sag gleich noch was dazu, wann man das vielleicht machen sollte. Es gibt natürlich auch viele Aufgaben im Skript, wobei die Skriptaufgaben ganz oft eher dem Lernprozess geschuldet sind. Das heißt, die noch die Aufgaben, die wirklich in der Klausur kommen. Das sind mehr so Aufgaben, damit man es verstehen kann. In Moodle haben wir relativ viele Aufgaben. BWL Champion, ich muss nicht nochmal drauf eingehen, ist besonders relevant für MC-Aufgaben, die einen erheblichen Teil der Klausur ausmachen. Die Online-Übung hier, auch wenn sie das erste Mal stattfindet und wir noch nicht ganz so viele Erfahrungen mit dem externen Rechnungswesen haben, sind, denke ich mal, ganz, ganz spannend, weil Mentoren wirklich darauf denken, was ist klausurnah, was ist vielleicht für die, für die Champion, BWL Champion App relevant, was ist für die MCA-Fragen relevant. Deswegen denke ich mal, die Übungen sind sehr, sehr wichtig, aber ich denke mal, alle, die hier sind, haben das natürlich erkannt, die Exo-Übungen. Vielleicht auch nochmal die Einsenderaufgaben repetieren kurz vor der Klausur, weil das eine oder andere ist da vielleicht auch drin, was man klausurnah brauchen kann. Aus externer Literatur habe ich gerade schon was zugesagt. Da muss man nur auf die Konnotation achten, dass gegebenenfalls vielleicht da andere Kontenpläne drin sind. Aber gerade im Jahresabschluss, ja, da muss man vielleicht mal gucken, wird da vielleicht was anders berechnet, anders zugeordnet. Aber grundsätzlich ist das alles in Ordnung. Organisatorisch die Klausurvorbereitung. Sie müssen für sich selber einschätzen können, wann stehe ich so fest im Stoff, dass ich wirklich Aufgaben eigenständig lösen kann. Hier immer die Warnung, Aufgaben lösen ist nicht Aufgaben nachvollziehen. Das bedeutet, wenn Sie gucken und dann nur die Musterlösung gucken und dann sagen, beispielsweise bei einer Personalbuchung, ja, das ist nachvollziehbar, dass ich das so und so buche, heißt noch lange nicht, dass Sie es lösen können, wenn Sie vor einem weißen Blatt Papier stehen oder sitzen. Das heißt, achten Sie darauf, dass Sie Aufgaben wirklich lösen und nicht nur nachvollziehen. Wann fange ich mit der Aufgabenbearbeitung an? Parallel zur Skriptbearbeitung oder erst zur konkreten Klausurvorbereitung? Ich empfehle dabei immer, probieren Sie auch gerade bei den Kurseinheiten, bei den Moduleinheiten, die hauptsächlich durch MC abgefragt werden, da spreche ich von der Steuerlehre, kann man natürlich auch nebenbei zum Beispiel die BWL Champion App nutzen, um schlicht und einfach zu gucken, habe ich das, was ich denn da jetzt gerade gelesen habe, auch wirklich behalten und verstanden? Wann fange ich mit der konkreten Vorbereitung auf die Klausur an? Das ist wieder der Zeitplan. Der Herr Lettow hat es vorhin auch schon gesagt. Es gibt doch immer wieder Studierende, die überrascht sind von der Klausur und dann sozusagen eine Woche vor Klausur wirklich intensiv anfangen, Aufgaben zu rechnen. Das ist im Regelfall zu spät. Ja, wann genau man anfangen sollte, ist immer dem Individuum geschuldet. Herr Letter hat gerade die Zeit von 4 Wochen gesagt. Ich denke mal, also spätestens 4 Wochen vor der die Zeitbegrenzung, die Sie haben, welche Aufgaben bearbeite ich denn? Wir haben gerade gesagt, es gibt viele Beispielsfälle, die Excel-Übung, es gibt Altklausuren, es gibt Aufgaben, die noch in Moodle drin sind. Welche Aufgaben schaffe ich davon realistischerweise? In welcher Reihenfolge? Bearbeite ich zum Beispiel erst die ältesten Klausuren oder fange ich von hinten nach vorne an? Das sind Dinge, die man sich überlegen kann. Oder bearbeite ich nur Aufgaben, wo es noch keine ähnlichen Aufgaben zu gab? Setze ich Schwerpunkte? Ich habe jetzt so ein bisschen ketzerisch gesagt, Mut zur Lücke auf studentisch. Wenn man Altklausuren analysiert hat, wird man zum Beispiel feststellen, dass im Steuerrecht wir ganz, ganz selten so gut wie nie Berechnungen abfragen. Da kann man natürlich sagen, okay, ich bereite mich im Steuerrecht nur auf MC-Fragen vor und berechne gar nicht, wie man zum Beispiel eine Körperschaftssteuer berechnet. Wir können natürlich jedes Semester sowas abfragen, aber nochmal, das ist mal eine gewisse Kontinuität, die in Klausuren vorherrscht. Das heißt, da kann man sich wirklich überlegen, setze ich Schwerpunkte oder probiere ich alles zu lernen. Das ist immer dem Zeitplan, dem Zeitfenster, dem Zeitkontingent geschuldet. Die zulässigen Hilfsmittel, die finden Sie vom Prüfungsamt. Das Prüfungsamt gibt zum Beispiel vor, drei bestimmte Taschenrechnermodelle, die man hier nur im Studium benutzen darf. Wir sagen, Sie dürfen Gesetzestexte mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug nutzen. Sie dürfen Ihren Kontenplan bemalen. Das heißt, Sie sollten sich frühzeitig genug damit auseinandersetzen, was darf ich denn als Hilfsmitteln benutzen? Und bitte sich mit den Hilfsmitteln schon während der Zeit der Bearbeitung vertraut machen. Es nutzt Ihnen relativ wenig, wenn Sie feststellen, oh, ich habe die ganze Zeit mit einem anderen Taschenrechnermodell gearbeitet. Ich kaufe mir jetzt noch vor der Klausur ganz schnell das neue Taschenrechnermodell, um dann festzustellen, dass Sie die Bedienung gar nicht so intuitiv haben, wie beispielsweise mit Ihrem alten Taschenrechner. Oder dass Sie das erste Mal in die Gesetzestexte reingucken, kurz vor der Klausur. Machen Sie das wirklich während der Bearbeitung der einzelnen Skripte. Welche technische Ausstattung brauche ich für die Klausur? Da ist erstmal natürlich ein Computer, hat jeder eine externe Kamera mit langem Kamerakabel. Ich habe mich mal hier oben selber fotografiert. Das Prüfungsamt erwartet ungefähr, dass Ihr Bild, wenn Sie in der Klausur sitzen, so aussieht. Das heißt, Sie müssen erkennbar sein, Ihr Schreibtisch muss erkennbar sein, der Bildschirm muss erkennbar sein, es muss erkennbar sein, dass Sie nicht irgendwas unten drunter haben und dass nicht irgendwo hinter dem Monitor was geklebt ist. Natürlich könnten Sie jetzt was hinter die Kamera kleben, das machen die Aufsichten dann meistens mit einem Kameraschwenk, das muss man dann mal machen. Versuchen Sie wirklich vorab, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich denn für die Klausur? Wie kann ich meinen zweiten Monitor deaktivieren? Ich darf keine zwei Monitore haben in der Klausur. Wie kann ich meine Statusleiste ausgeklappt lassen? Also eingeklappt lassen, Entschuldigung, ne, ausgeklappt lassen, sodass die Aufsichten sehen können, was für Programme laufen denn da? Wie sind denn die Lichtverhältnisse? Wir haben es ganz oft in Klausuren, dass man kaum jemanden erkennen kann, weil er vor einem Fenster mit Sonnenschein sitzt. Das heißt, einmal ausprobieren. Vielleicht mal zu schauen, wo ist denn mein Ausweis, mein Reisepass? Wir haben schon mal Studenten gehabt, die haben angefangen, ihren Ausweis zu suchen, als sie noch in der Klausur saßen. Muss natürlich nicht sein. Schauen Sie sich vielleicht an, was ist mit meiner Internetverbindung? Ist die stabil genug? Oder muss ich mich vielleicht um Alternativen kümmern? Gerade wenn Sie als Fernstudent in einer eher strukturschwachen Region sitzen oder in einer Region, wo das Internet nicht gut ausgebaut ist, kann das halt schon mal vorkommen, dass Sie eine schlechte Internetleitung haben. Dann müssen Sie sich überlegen für eine Klausur, was ist da vielleicht die Alternative? Kann ich vielleicht über einen mobilen Hotspot am Handy da mich einwählen? Oder muss ich vielleicht irgendwo anders ausweichen, zu einem Bekannten oder zum Arbeitsplatz am Büro? Sich vorher überlegen, ist denn am Klausurtag für Ruhe an meinem Arbeitsplatz gesorgt. Das heißt, vielleicht der Familie sagen, wenn sie zu Hause arbeiten, nee, bitte jetzt mal wirklich nicht stören. Ja, oder zu gucken, wenn sie Kinder haben, ob man die Kinder, wenn sie nicht zu klein sind, irgendwo unterbringen kann bei irgendwelchen Verwandten oder Bekannten. Wir haben das schon alles erlebt, beispielsweise, dass Sitzungen im Nachbarbüro waren, dass Leute sich im Flur vor dem Büro unterhalten haben, was alle anderen Studenten gehört haben, dass es bellende Hunde gab. Deswegen überlegen Sie vorab, wo kann ich denn wirklich meine Ruhe finden, damit ich auch in Ruhe wirklich die Klausur bearbeiten kann. Die Klausursituation üben. Wie gesagt, externe Kamera richtig einrichten. Üben Sie mit Zoom, wie das funktioniert in der Klausursituation. Das Prüfungsamt stellt einen Testraum zur Verfügung, wo man eine Klausur üben kann, allerdings erst nachdem Sie sich zu der Klausur angemeldet haben. Und da empfehlen wir Ihnen allen, falls Sie es nicht schon getan haben, falls Sie nicht schon einige Klausuren geschrieben haben, gucken Sie sich das wirklich an, wie das funktioniert, damit das nicht nachher in der Klausur sozusagen Ihnen auf die Füße fällt, Sie extra von den Aussichten rausgeholt werden müssen, weil die dann etwas prüfen müssen, weil die was nicht sehen können oder ähnliches. Der Klausurtag selber, Checken Sie nochmal, ob Ihre Technik funktioniert und richtig eingestellt ist. Ist die externe Kameraheile? Funktioniert der Lautsprecher, das Mikrofon? Habe ich wirklich nur einen Monitor? Wir haben es gerade wunderbar gesehen am Beispiel von Professor Littkemann. Kamera hat immer funktioniert, kommt er auf einmal in dieses Webinar hinein und auf einmal funktioniert seine Kamera nicht. Warum auch immer. Das kann einfach leider passieren. Von 100 Studenten passiert das meistens nur einem, aber es kann passieren. Das heißt, probieren Sie es wirklich vorher nochmal aus. Am Klausurtag alle Hilfsmittel, die nicht erlaubt sind, vom Tisch entfernen. Das gilt insbesondere auch für Ihr Mobilphone. Das ist mit uns mittlerweile so verwachsen, dass Sie es gar nicht mehr als Fremdkörper wahrnehmen. Deswegen ganz explizit nur wirklich die Hilfsmittel auf den Tisch haben, die Sie wirklich haben dürfen. Überlegen Sie sich das vorher. Legen Sie Ihren Personalausweis, Reisepass bereit. Gehen Sie vorher vielleicht nochmal zur Toilette, damit Sie die wertvolle Klausurzeit nicht dafür benutzen müssen. Schauen Sie, ob im Rechner wirklich alle Hintergrundanwendungen geschlossen sind, die nicht erlaubt sind. Also leider erleben wir das auch immer wieder, dass Kommilitoninnen und Kommilitonen dann noch irgendwelche Skripte offen haben oder irgendwelche Zusammenfassungen offen haben im PDF und dann mit Inbrunst versichern, nein, da habe ich nicht drauf geguckt. Wenn sowas natürlich passiert, gerade wenn irgendwie externes Material zur Klausur noch da ist, da hat das Prüfungsamt leider ganz, ganz wenig Verständnis für. Dem kann man ganz einfach entgegengehen, indem man alles rechtzeitig schließt. Achten Sie darauf, dass die Statusleiste sichtbar ist, weil ansonsten holen die Aufsichten Sie gegebenenfalls in einen Breakout-Raum rein, um alles zu gucken, was Sie noch im Hintergrund liegen haben. Dann können Sie das nämlich nicht einfach so machen. Seien Sie frühzeitig im Klausurraum, spätestens 20 Minuten vor Klausurbeginn. Oft kommen Studenten wirklich eine Minute vorher und kriegen dann ganze bestimmte Dinge nicht mit, die die Aufsichten noch sagen. Und das geht dann zu Lasten der einzelnen Studierenden, also zu ihren Lasten, wenn sie das, was die Aufsichten sagen, nicht mitbekommen. Das heißt, seien Sie rechtzeitig im Klausurraum. Nennen Sie sich um in Nachname, Komma, Vorname. Üben Sie das vorher. Darin erfolgt die ID-Erkennung. Das ist etwas, was man wirklich vorher gut machen kann, während man noch die 20 Minuten wartet, um dann wirklich die Klausur zu starten. Sie können sich ähnlich wie hier, na hier kann man sich auch nicht gegenseitig hören, aber im Klausurraum kann man sich gegenseitig nicht sehen, nur die Aufsichten, aber man hört sich gegenseitig. Das heißt, probieren Sie, Störgeräusche zu vermeiden, also das Hundegebell oder die Kollegen auf dem Flur, die nicht nur Sie selber stören können, sondern die auch Ihre Kommilitoninnen, Kommilitonen stören können. Man hat es ganz oft, dass man vielleicht mal leise fluchen möchte, weil man irgendeine Aufgabe nicht verstanden hat oder irgendwie einem was nicht einfällt. Aber immer daran denken, alle anderen hören das auch und es stört alle anderen und Sie möchten ja auch nicht gestört werden. Wenn Sie in der Klausur sind, nicht einfach in den Klausurraum reinsprechen, hier können Sie es nicht, hier sind Sie stumm geschaltet, sondern immer die Aufsichten anschreiben, die melden sich dann bei Ihnen. Meist dauert es eine gewisse Zeit, weil der Chatraum in der Klausur häufig sehr gut frequentiert wird von den Klausurschreibern, aber das ist das Mittel der Wahl. Lautsprecher sollten Sie soweit runterregeln, aber nur so weit, dass Sie die Aufsicht noch hören können. Beachten Sie den Chat. Gucken Sie immer unten in der Statusleiste von Zoom, ist da vielleicht eine kleine 1 bei meinem Chat. Das heißt, die Aufsicht hat probiert, mich wahrscheinlich anzuschreiben. Man kann auch das Chatfenster offen lassen, wenn man einen groß genug Monitor hat. Aber das ist etwas, weil ansonsten muss die Aufsicht Sie wieder rausreißen und gegebenenfalls in einen Breakout-Raum holen. Speichern Sie Ihre Ergebnisse regelmäßig zwischen. Das kann man machen, immer unten auf der Seite der Klausur oder der einzelnen Aufgaben steht, jetzt speichern, dass Sie nicht einfach von der Seite wieder zurückgehen mit dem Zurückpfeil, weil dann sind die Eintragungen weg. Wie sieht so eine Klausur idealtypisch aus? Ich habe jetzt einfach mal die Klausur aus September 24 genommen. Das ist etwas, so sehen die Klausuren, denke ich mal, der letzten Semester aus. Wir haben drei Aufgaben, die Aufgabe 1, die Aufgabe 3 und die Aufgabe 4 mit MC-Fragen, die man ziemlich gut mit BWL Champion auch üben kann. Dann gibt es typischerweise eine Aufgabe zur Buchhaltung, die aus Buchungssätzen besteht und dann noch Rechenaufgaben im Jahresabschluss. Wichtig nochmal, auf dieser Übersichtsseite der Klausur, das werden Sie auch sehen, wenn Sie mal eine Übungsklausur vom Prüfungsamt machen, gibt es hier auch noch die Hinweise und noch weiterführende Hinweise des Lehrstuhls. Das heißt, wenn Sie das mal nicht mehr genau wissen, wie muss ich beispielsweise die Buchungssätze eintragen, in welcher Reihenfolge, da finden Sie das nochmal. Sollte man wissen, wenn man die Einsendarbeiten gemacht hat, aber das ist da auf jeden Fall nochmal auffindbar. Typische MC-Fragen sehen so aus. Ich habe hier aus. Ich habe jetzt hier mal eine Steuerlehre MC-Frageaufgabe gemacht, wo man einfach richtig falsch ankreuzen muss, je nachdem, was man für richtig oder für falsch hält. Kleiner Tipp an dieser Stelle, es gibt keine Negativpunkte in unserer Klausur für Ratewahrscheinlichkeiten. Das heißt, lassen Sie bitte nie ein Feld frei, sondern zur Not raten Sie wirklich, was wahrscheinlicher ist in der Aufgabenstellung. Dann haben Sie immer noch die Chance, 50% oder ein bisschen mehr nach Bauchgefühl die Punkte hierfür zu bekommen. Hier eine klassische Buchhaltungsaufgabe. Wir haben damals einen Kassenzettel buchen lassen aus Sicht der Willi-Wurst-Waren-KG. Text oben ist abgeschnitten, wundern sich da bitte nicht. Das haben wir jetzt einfach nur aus Platzgründen gemacht. Und da müssen dann hier bestimmte Konten mit Beträgen eingetragen werden. Wenn Sie das an der Stelle jetzt noch nicht können, weil Sie gerade angefangen haben, ist das nicht weiter schlimm. Aber so sieht das typischerweise in den Einsendearbeiten aus, der Buchhaltung und nachher auch in der Klausur. Berechnungsaufgaben sind ihr typisch für den Jahresabschluss. Wir haben hier einmal berechnen lassen, was sind Zuführungen zu den gesetzlichen Rücklagen, verschiedene Bilanzgewinne. Da muss man einfach Sachen berechnen. Das lernen Sie während des Moduls, während der Bearbeitung des Moduls und das schlicht und einfach eintragen. So, dann würde ich jetzt einfach mal rausgehen und weitergeben an den Herrn Littgemann, der jetzt einfach mal die BWL Champion App vorstellen wird.
Ja, vielen Dank, Michael. Ja, ich werde jetzt in so einem kurzen Zwischenblock unsere App vorstellen, die Sie brauchen. Also auch zum Lernen können Sie die jederzeit benutzen, aber die brauchen Sie auch sozusagen für die Bonuspunkte, wenn Sie daran teilnehmen wollen und die erlangen wollen. Kurze Übersicht. Ganz oben steht unsere Vision. Ja. Studieren am Handy. Das ist auch das, was wir im Grunde genommen mit dieser App machen wollen. Herr Holtrup hat gerade schon erwähnt, die ist in erster Linie wichtig für MC-Fragen, aber wir wollen sie weiterentwickeln zu einem ja, Instrument, mit dem Sie mobil studieren können. Das heißt, auch Prüfungen nachher irgendwann mal abnehmen können. Das heißt, dass Sie, ich will nicht sagen 24/7, das ist immer abhängig vom Prüfer, aber doch, dass Sie nachher sehr flexibel Ihre Prüfungen, nicht nur das Lernen und Studieren, sondern eben halt auch das Prüfen am Handy dann vollziehen können und das komplett Studium mobil anbieten oder zumindest in Teilen mobil anbieten. Das ist unsere Vision. Ja, also wir stehen jetzt ungefähr auf Stufe 3 von vielleicht 10, wenn man es so machen möchte. Und vielleicht erleben Sie das noch am Ende Ihres Studiums. Zumindest können Sie aber mitwirken, weil wir das auch evaluieren ständig und Sie dann auch bitten, daran teilzunehmen, an dieser Evaluation und das auch im Sinne von Ihnen dann weiterzuentwickeln. Ja, was vielleicht für unsere App gilt, das ist vielleicht was, das ist sozusagen eine private App, die ist entwickelt worden, privatrechtlicher Art und ist in dem Augenblick offen für alle Studierenden. Also jeder Studierende oder auch Nichtstudierende kann sich die App runterladen und damit lernen. Was ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass die Lehrinhalte ausschließlich von Professoren und Professorinnen stammen. Das heißt, alles, was Sie dort finden, da sind auch beteiligen sich auch Kollegen von mir von anderen Hochschulen dran, haben diejenigen selbst zu verantworten. Das nicht bedeutet nicht, dass man jetzt keine KI benutzt hat, um beispielsweise hier seinen Lernraum zu gestalten. Aber letztendlich muss jeder nachher einen Haken dahinter machen, der Kollegen von mir, und sagen, das ist auch richtig. Und die Studierenden können sich darauf verlassen, dass dort keine Halluzinationen ist, wie es schon angesprochen wurde, die KI-basiert sind und die es immer noch leider sehr häufig gibt. Ja, ansonsten haben wir darauf geachtet, dass das alles benutzerfreundlich ist. Hoffen wir, dass Sie das auch so empfinden. Und wir haben so eine kleine Gamification-Spielvariante drinne, die wir auch weiter ausbauen wollen. Die App ist öffentlich, hatte ich schon gesagt. Sie können die bei Google oder bei Apple herunterladen und dann können Sie loslegen. Ja, dadurch, dass es privat finanziert ist, müssen wir auch hier und dort ein bisschen Geld nehmen. Wir haben aber auch studierende freundliche Abonnentenpreise. Ich glaube, ein Jahresabo liegt ungefähr bei 24 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und damit müssen wir halt unsere Kosten dann bestreiten. Aber viele Hochschulen haben Lizenzen abgeschlossen mit uns und dann wird im Grunde genommen die App dann auch in der Premium-Version den Studierenden kostenlos bereitgestellt. Und das ist auch schon mal die gute Nachricht. Das ist auch bei Ihnen so. Das hat der Holtrup eben eben schon erwähnt, dass Sie die Premium-Version kostenlos nutzen können von der Fernuniversität. Dafür ist es aber ganz wichtig, dass wenn Sie sich registrieren, ich zeige Ihnen gleich nochmal, wie das geht, dass Sie sich immer mit Ihrer Uni-E-Mail-Adresse registrieren. Die gibt es. Ich weiß ja, dass viele Studierende, wenn wir mit denen in Kontakt treten, werden alle möglichen E-Mail-Adressen benutzt, eine private, eine berufliche oder was auch immer, aber kaum einer benutzt die Uni-E-Mail-Adresse. Und sie haben die alle standardmäßig, wenn sie sich einschreiben an der Fernuniversität. Die lautet nämlich vorname.nachname@studium.fernuni-hagen.de. Und dann setzen Sie eben Ihren Vor- und Nachnamen ein, ohne Sonderzeichen natürlich, müssen Sie nochmal reingucken. Und mit der registrieren Sie sich bitte und dann werden Sie kostenlos freigeschaltet. Wenn Sie sich mit einer anderen E-Mail-Adresse registrieren, können Sie es gerne machen, dann müssen wir das Abo dann bezahlen, ja. Okay, wenn Sie Probleme haben, technischer Art, sollte nicht vorkommen, kann aber immer mal vorkommen, dann bitte an diese E-Mail-Adresse info@app-partner.com und da werden wir Ihnen dann zügig helfen. Ja, das ist das erste Feld, wenn Sie sich erstmalig registrieren. Also die Registrierung ist wirklich einmalig, brauchen Sie danach nicht wieder machen. Das kennen Sie aber auch von jeder App, die Sie runterladen. Bitte nochmal ganz wichtig, Registrierung mit der Uni-E-Mail-Adresse. Dann müssen Sie einmal Nutzernamen und Passwort vergeben. Das ist natürlich datenschutzrechtlich, ist das anonym. Da können Sie also eintragen, was Sie wollen. Alle anderen Angaben wie Hochschule und sowas, das ist alles freiwillig. Das können Sie machen oder auch nicht. Sie müssen also wichtig nur E-Mail-Adresse eingeben, Nutzername, Passwort frei wählen. Dann kommt einmal noch eine obligatorische Account-Verifizierung. Das kennen Sie mittlerweile auch aus vielen Apps. Dann nochmal gefragt wird, sind Sie es wirklich? Ja, bin ich, über E-Mail. Und dann ist im Grunde genommen die Freischaltung auch erfolgt. Sie können alleine lernen, das hat Herr Holtrup oder Herr Letto hat es auch schon erwähnt, dass viele so als Einzelkämpfer durchgehen. Ist im Fernstudium immer so solche Sache. Es gibt ja Vor- und Nachteile dafür. Manchmal ist es auch eine Zeitfrage natürlich. Aber Sie können hier in der App auch gemeinsam mit Kommilitonen zusammen lernen. Die können Sie dann über diese Funktion Freunde beispielsweise einladen, über die sozialen Medien, über E-Mail, WhatsApp, was auch immer und können gemeinsam mit denen dann durchs Modul gehen. Ja, unsere App hat mittlerweile 7000 Fragen aus 50 Modulen. Also wir sind dabei, gerade im letzten Semester haben wir ganz stark die Inhalte ausgebaut und werden das auch noch in diesem Wintersemester machen. Sie können, wenn Sie die Premium-Version haben, alles nutzen, was in der App ist. Und Sie können natürlich auch, wie Sie jetzt hier an Ausschnittweise sehen, da taucht auch vieles auf, was jetzt nicht zum externen Rechnungswesen gehört, aber was Sie durchaus im Studium in Hagen auch brauchen. Ein Modul oder ein Lernraum, wie wir es bezeichnen, ist so aufgebaut, das habe ich jetzt mal am Beispiel Innovationscontrolling, das ist ein Wahlpflichtmodul im Bachelorstudium, was man wählen kann, würde ich jetzt mal einmal ganz kurz zeigen. Das ist so aufgebaut wie so ein Lehrbuch. Also Sie haben oben den Titel und wir haben hier mehrere Unterkapitel und dann finden Sie da immer bestimmte Fragen zu. Und wie gehen Sie vor am Anfang, wenn Sie vielleicht ja digital nicht so vertraut sind und mit sozusagen den Inhalten, die wir jetzt im externen Rechnungswesen machen, Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuern, auch sagen, oh, da habe ich noch nie was von gehört oder so, dann empfehlen wir Ihnen wirklich, dass Sie hier alle, in diesem Fall sind es 357 Fragen, von vorne bis hinten durchgehen. Sie fangen am Anfang an, das ist richtig chronologisch aufgebaut, wie so ein Lehrbuch, müssen Sie sich vorstellen, oder ein Studienbrief, und können dann die Fragen von vorne bis hinten lernen. Egal, ob Sie richtig oder falsch gelegen haben bei den Fragen, spielt gar keine Rolle. Gucken Sie sich immer die Lösungshinweise an, denn dort stehen im Grunde genommen Passagen aus Lehrbüchern dahinter. Und das können Sie so oft wiederholen, wie Sie wollen. Dann drücken Sie einfach auf Papierkorb und dann können Sie wieder von vorne anfangen. Ja. Wenn Sie da einigermaßen sattelfest sind, wäre der zweite Lernschritt alle Fragen lernen. Was bedeutet das? Sie bekommen die 357 Fragen hier nicht von vorne bis hinten, sondern zufallsmäßig ausgewählt. Und da werden Sie schon feststellen, das ist dann schon wieder so ein bisschen was anderes, als wenn man immer von Anfang bis Ende gelernt hat. Da muss man mit diesem Zufallsgenerator dann klarkommen. Der dritte Test, und das ist nachher auch wichtig, wenn man so will, für die Bonuspunkte so ein bisschen, das nennt sich Testspielen. Was bedeutet das? Das heißt, Sie bekommen 12 Zufallsfragen aus diesen 357 dann als Test. Und das sind 4 Fragen zu 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir haben bei uns in der App immer Mittel, leicht und schwer, diese Schwierigkeitsgrade. Und dann müssen Sie gucken, dass Sie diese Fragen beantworten. Und dann kommt erstmalig auch ein Timer ins Spiel. Was bedeutet das? Das heißt, vorher konnten Sie so lange lernen, wie Sie wollen. Und mit dem Timer haben Sie 15 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Das heißt, man muss schon einigermaßen sattelfest im Stoff sein, um hier diesen Test gut zu spielen. Die Königsdisziplin ist dann Freunde herausfordern. Da haben wir den Begriff des Duells für eingeführt. Das heißt, Sie nehmen einen der Freunde, mit dem Sie vernetzt sind, den fordern Sie zu einem Duell raus. Dann können Sie zwei Module von diesen 50 mittlerweile wählen. Und der andere kann auch zwei Module wählen, irgendwelche aus der gesamten App. Und dann duellieren Sie sich sozusagen viermal, spielen Sie dann einen Test. Sie können aber auch, was sich für Sie vielleicht eher anbietet, Freunde herausfordern, auch nur innerhalb des Moduls machen. Das heißt hier beispielsweise bei den Lernräumen zum externen Rechnungswesen, dass Sie sagen, ich will jetzt nur einen Test machen zur Buchhaltung und da fordere ich dann jetzt einen Kommilitonen raus und dann kommen vier Fragen, die jeweils nur aus dem Lernraum Buchhaltung sind und nicht aus anderen Lernräumen. Also, Sie haben eine ganze Menge Varianten und das bauen wir auch in Zukunft weiter aus. Wir haben bei den Fragen, MC-Fragen hat Herr Holtrup schon erwähnt, die sind bei uns noch standardmäßig 1 aus 4. Das kennen Sie von Günther Jauch, Wer wird Millionär? Sie kriegen jeweils eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Eine ist richtig und die anderen drei sind falsch. Und hier ist mal als Beispiel eine Frage aus der Kostenrechnung angezeigt. Hier unten kann man dann immer sehen, wo man steht, wie viel hat man richtig beantwortet, wie viel hat man falsch beantwortet und wie viel sind noch unbeantwortet. Und was ganz wichtig ist, gerade für den Anfang, immer die Lösung angucken. Jedes Mal können Sie sich die Lösung angucken, das sollten Sie auch tun, weil die Lösungen sind teilweise relativ umfangreich, die entsprechen dann Lehrbüchern, die wir dann verwendet haben hier für die Lern-App. Das sind meistens klassische Lehrbücher, wie beispielsweise hier in der Kostenrechnung haben wir den Fandel benutzt und Haberstock zur Kostenrechnung wird immer kurz die Literatur angegeben. Und was wir jetzt auch seit, glaube ich, letzten oder vorletzten Semester sogar schon haben, wir haben hier Verlinkungen, das hat Herr Holtrup schon erwähnt, wir sind sehr aktiv mit Videos und Podcasts, wir haben sofort eine direkte Verlinkung zu demjenigen Video beziehungsweise zu demjenigen Podcast, der hier zu dieser Frage gehört. Teilweise sind die Inhalte, gehen natürlich teilweise ein bisschen auch dann über die Fragen hinaus, entspiegeln aber im Grunde genommen die gleichen Inhalte wieder, die Sie auch in Studienbriefen oder in Lehrbüchern finden. Wir haben alle Videos und alle Podcasts, das hat er heute auch schon erwähnt, in einem eigenen Kanal. Der ist ebenfalls, das ist unsere Philosophie, wie Sie merken, auch öffentlich. Das heißt, wir haben hier einen YouTube-Kanal eingerichtet, der nennt sich BWL und Controlling Studium. Und wir haben auch einen Podcast-Kanal eingerichtet, BWL und Controlling Studium. Den finden Sie eigentlich bei allen gängigen Podcasts, aber Spotify ist nun mal der Marktführer in Deutschland und den nutzen ungefähr 80%. Und deswegen haben wir hier auch eine Verlinkung zu Spotify dann für Sie eingerichtet. Und gerade für Sie als Fernuni-Studierende haben wir sowohl bei YouTube als auch bei Spotify Playlists eingerichtet, wo Sie gleich sehen können, aha, ich mache das Modul extra in das Rechnungswesen beispielsweise, welche Videos und welche Podcasts sind da in den jeweiligen Playlists dann relevant. Und wir haben auch noch viele andere Videos zur Organisation des Studiums. Bei der Fernuniversität haben wir ebenfalls hier auf diesen Kanälen verlinkt. Also gucken Sie mal rein oder hören sich das mal an, insbesondere vor dem Hintergrund, das hat Herr Holtrup in so einem Nebensatz erwähnt, dass man vielleicht gar nicht mehr so gerne liest in Ihrer Generation, sondern ist eher so ein Typ, der sagt, ich gucke mir das an oder ich höre mir das ganz gerne an. Ne? Letzter Punkt noch, wir haben hier eine Evaluation Lernräume, Lern-App. Das machen wir am Ende der Online-Übung auch nochmal, aber Sie können jederzeit hier raufklicken und einfach mal Ihre Meinung äußern zu der App. Das dauert 5, 6 Minuten, dann ist man damit durch mit der Evaluation. Das hilft uns auch immer für den weiteren Ausbau. Wir haben unsere 70 Module mittlerweile in so mehrere, ja, Kategorien einsortiert. Kernmodule, das sind ungefähr die Module, die Sie für so ein Bachelor-Basisstudium brauchen, also die Pflichtmodule insbesondere. Dann haben Sie Aufbaumodule aus dem Bachelor, teilweise aber auch aus dem Masterbereich. Sie haben Module von Hochschulen, die nur für diejenigen Studierenden sind, die beispielsweise bei der Uni XYZ studieren. Natürlich können auch alle anderen damit lernen, aber das ist eigentlich gedacht für die Leute, die speziell nur in einem Modul einer bestimmten Hochschule studieren. Ein Bereich, den wir sehr wichtig finden und der vielleicht auch noch mal später auf Sie zukommen wird: Wir bauen die englischsprachigen Module stark aus. Diesen Bereich, den halten wir für sehr wichtig, insbesondere für Studierende, die bei uns an der Fernuniversität oder überhaupt an deutschen Hochschulen studieren, die aber der deutschen Sprache nicht ganz so gut mächtig sind, so wie ich es mal ausdrücken, sondern eher mit dem Englischen klarkommen. Also die Module, die Sie dort finden, das sind im Grunde genommen deutsche Module von Hochschulen in Deutschland, die wir aber auf Englisch dann übersetzt haben, was übrigens im Detail nicht immer ganz so einfach ist. Wenn Sie mal reingucken, beispielsweise in Steuern, hat Herr Holtrup eben schon angesprochen, wie wir das gelöst haben, da sind wir für Feedback immer ganz dankbar. Ja, die Lernschritte will ich noch mal ganz kurz erwähnen. Die Folien bekommen Sie ja, das sollten Sie sich noch mal in Ruhe dann anschauen. Also der erste Lernschritt hier beispielsweise bei dem Modul Investitionscontrolling mal angezeigt mit 132 Fragen. Immer von Anfang bis Ende erstmal die Fragen durchgehen, sich immer die Lösung angucken, eventuell Videopodcasts dazu anschauen oder anhören. Dann sind Sie ganz gut vorbereitet. Hier rüber über Papierkorb-Symbol können Sie immer wieder löschen und von vorne anfangen. Hier oben rechts sehen Sie noch so ein Treppensymbol. In diesem Treppensymbol können Sie die Freunde, mit denen Sie gemeinsam lernen, hier sozusagen sortieren. Sie haben beispielsweise 10 Freunde, mit denen Sie durchs Studium gehen, oder 10 Kommilitonen. 5 von denen machen Investitionscontrolling und dann können Sie beispielsweise hier gemeinsam lernen und sehen auch Ihren Lernfortschritt untereinander und können sich da versuchen, ein bisschen zu motivieren. Lernschritt 2 war dann alle Fragen lernen, also diese 132, aber in einer Zufallsauswahl. Und Sie haben immer unbegrenzt Zeit für die Beantwortung der Fragen. Lernschritt 3 war dann der Testspiel. Das heißt, ne, Sie bekommen 12 Zufallsfragen aus diesen 132. 4 Fragen zu 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, leicht, mittel, schwer. Die Punkte werden übrigens auch anders berechnet. Das heißt, die schweren Fragen kriegen etwas mehr Punkte als die leichten. Hier kommt auch der Timer ins Spiel. Sie haben zur Beantwortung der 12 Fragen 180 Sekunden Zeit, entspricht durchschnittlich 15 Sekunden Zeit pro Frage. Und Königsdisziplin, dann Freunde herausfordern, das können Sie gerne dann mit den Freunden machen, die vielleicht auch in Ihrem Lernraum sind. Und dann gibt es dann sozusagen 4 Fragen, die zufallsmäßig ausgewählt werden. Und das wird auch in der Statistik dann festgehalten. Und dann können Sie unter sich dann ausmachen, ob der Gewinner vom Verlierer dann ein Bier bekommt oder was auch immer oder ein virtuelles Geschenk. Das können Sie sich ausdenken, da machen wir natürlich keine Vorgaben. Aber Sie können auch die Duellfunktion wählen, wo Sie 2 Module vorgeben und der andere gibt 2 Module vor und auch das wird statistisch dann festgehalten. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Test, weil die beiden Tests, die wir Ihnen anbieten werden zum Erlangen der Bonuspunkte, die laufen nämlich genauso ab, wie wir das jetzt gleich mal üben wollen. Das heißt, Sie können mal Ihr Smartphone schon mal bereithalten, das brauchen Sie gleich. Und so ein Test ist wie folgt aufgebaut. Wir haben 12 Fragen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aus dem BWL 1 oder externes Rechnungswesen, Lernräumen. Und Sie haben jeweils 4 Antwortmöglichkeiten pro Frage. Nur eine Antwort ist richtig. Sie haben 15 Sekunden Zeit für die Beantwortung. Das ist genau der Timer, den Sie auch in der App finden. Und zwar unabhängig vom Schwierigkeitsgrad gilt das für jede Frage. Und Sie bekommen gleich einen QR-Code und dann können Sie den mit dem Handy dann einscannen. Und dann läuft der Test kurz ab. Wir machen dann eine kleine Übung zu. Und was Sie nicht vergessen sollten, ist, wenn Sie die Frage kommt, Sie brauchen nachher nur noch aufs Handy gucken, wenn die Frage kommt, Antwortmöglichkeiten ausgewählt, bitte auf Senden drücken ganz unten, sonst wird Ihre Antwort nicht erfasst. Wir machen uns das hier relativ einfach. Pro richtiger Frage gibt es einen Punkt und die maximale Punktzahl ist dann 12. Und der Test ist bestanden, wenn mindestens 7 Punkte erreicht wurden. So, wir machen jetzt mal eine ganz kleine Übung. Wir nehmen jetzt aber nicht 12 Fragen, sondern wollen ja nur üben, ob das überhaupt funktioniert. Sie bekommen eine zur Buchhaltung, eine zu Jahresabschluss und eine zu Steuern. Als Benutzername, das machen wir beim Test so, geben Sie bitte Ihre Matrikelnummer an. Das ist ganz wichtig. Also mit Q und dann haben Sie ja 7 Ziffern, die danach kommen, weil darüber können wir nachher sehen, ob Sie den Test bestanden haben oder nicht. Und wenn Sie sich hier bei Ihrer Matrikelnummer falsch eintippen, ja, dann funktioniert es natürlich nicht. Also bitte darauf achten, dass Sie nachher beim Test jeweils als Benutzernamen Ihre Matrikelnummer dann vollständig und richtig eingeben. So, jetzt kommt die Übung. Jetzt können Sie Ihr Smartphone mal nehmen und hier auf diesen QR-Code halten. Sie brauchen jetzt nicht Ihre Matrikelnummer eingeben. Das ist jetzt nicht notwendig. Sie können irgendwas anderes eingeben. Geht jetzt nur darum, dass wir das einmal üben, dass Sie es einmal gemacht haben. Ja, die ersten kommen schon. Sehr schön. Es gibt auch noch nichts zu gewinnen. Es gibt noch keine Bonuspunkte. Ich glaube, da war im Chat eine Frage. Das ist einfach nur als Übung gedacht. Es gibt auch keine Flasche Wein zu gewinnen oder so, sondern es ist einfach, wie gesagt, nur eine Übung. Ja, ich warte noch ein Minütchen, warte ich noch. So, wir haben 169 Teilnehmer, sehe ich gerade. Sollten noch ein paar reinkommen. So, wir sind 137 drin von 169. Das noch eine Sekunde. Ansonsten würde ich sagen, ah, kommt noch welche rein. Okay, warten wir noch einen Augenblick. So, und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal die Übung. Sie schauen nur aufs Handy und los geht's bei 3 Fragen. Oh, das sieht schon sehr gut aus. Sie sehen also, es kommt immer sofort, das werden wir auch beim Test nachher so machen, bei den Bonuspunkten. Es kommt sofort die Verteilung, also wie viel Prozent der insgesamt 140, die da mitmachen, haben sich dann für die jeweilige Antwortmöglichkeit entschieden. Und hier haben sich die meisten, nämlich 52% für Aufwendungen, werden auf der Soll-Seite ausgewiesen. Das ist schön, weil das ist nämlich die richtige Antwort. Die wird dann auch gezeigt. Das heißt, während des Tests, wenn Sie so, können Sie so ein bisschen mitzählen, bei den Bonuspunkten, ob Sie nachher die 7 Punkte, die Sie brauchen, von den 12 dann auch erreicht haben. Machen wir weiter mit der zweiten Frage. Oh, auch hier wieder, ja, also Antwortmöglichkeit 1 könnte man meinen. Es gibt aber noch die immateriellen Anlagegegenstände. Und die Antwortmöglichkeit Betriebs- und Geschäftsausstattung im Anlagevermögen geführt ist die richtige. Ja, dann kommt jetzt auch schon die letzte Frage zu Steuern. Da bin ich mal gespannt auf die Verteilung. Ja, genau. Also Einnahmemaximierung des Staates gehört nicht dazu zu den Merkmalen von Steuern, wobei man gefühlt sagen könnte, es ist eigentlich auch schon ein Merkmal. Zumindest ist es praktisch, aber ich erspare mir das jeden weiteren Kommentar. Zumindest theoretisch ist das die richtige Antwort gewesen. So, und ja, hier gibt es jetzt, aber das war jetzt ja im Grunde, habe ich auch nicht angesagt, dass es hier keinen Gewinner geben soll. Nichtsdestotrotz sind viele dabei, die 3 von 3 richtig gemacht haben. Und in dem Augenblick, bei gleicher Punktzahl, dann zählt die schnellste Zeit. Das machen wir bei den Bonuspunkten aber übrigens nicht. Das spielt keine Rolle. Aber ich lasse es trotzdem noch mal ganz kurz an für ABC, ABC und für Anni und Lilly vielleicht, also für die ersten 5. Die können ja mal kurz ein Foto machen und einen Screenshot und das an die Hall of Fame hängen. Aber wie gesagt, einen Preis gibt es dafür nicht. Okay. So, jetzt gehe ich nochmal konkret auf die Bonuspunkte zu sprechen. Wann kriegt man die? Ich habe es ja schon erwähnt. Wir spielen 2 Tests, also jeweils ein Test an einem Termin. Die stehen auch schon fest in Moodle. Einen haben wir im Dezember und der andere ist im Februar. Sie können bei beiden mitmachen und wenn einer der beiden Tests bestanden ist, dann werden die 10% Bonuspunkte vergeben, also einer von beiden. Das heißt, wenn Sie an beiden Terminen mitmachen und zweimal bestehen, dann kriegen Sie nicht 20 Punkte, sondern es bleibt dann trotzdem bei den 10% Punkten. Ja, Sie wissen ja mittlerweile, dass wir 2 Klausuren schreiben im Semester. Also wir haben jetzt das Wintersemester, das, wie wir ja schon gehört haben, vom 1.10. bis zum 31.3. dann zählt. Und die Klausuren schreiben wir bei uns in der Regel immer die regulären am Ende des Semesters im März. Und dann bieten wir Ihnen jetzt seit, weiß gar nicht, 2, 3 Semestern auch immer die Möglichkeit einer Nachholklausur ein. Die wird dann immer 3 Monate später geschrieben im Juni. Und Sie können natürlich auch Risiko spielen und sagen, wir machen die Märzklausur nicht und ich mache nur im Juni die Klausur. Wenn Sie die bestehen, ist ja alles gut. Und wenn nicht, haben Sie ein bisschen Pech gehabt, müssen wir ein bisschen warten. Wie dem auch sei. Die Bonuspunkte gelten im Wintersemester für die Klausuren im März und Juni und im Sommersemester für die Klausuren entsprechend dann im September und im Dezember und werden dort automatisch berücksichtigt. Sie sind nicht, das ist ganz wichtig, auf darauf folgende Semester übertragbar. Wir sind schon angeschrieben worden von Studierenden, auch schon von der Fachschaft. Ob jetzt die Bonuspunkte auch schon für die Klausur gelten, die jetzt im Dezember geschrieben wird. Das sind im Grunde genommen die Leute, die jetzt aus dem letzten Semester noch gekommen sind, entweder dann die September-Klausur nicht bestanden haben oder eben halt auf Risiko gespielt haben und dann nur die Dezember-Klausuren machen. Nein, das gilt nicht, weil wir erst in diesem Semester mit dieser Übung starten und auch mit den Bonuspunkten. Und es wäre auch ein bisschen ungerecht, da würden wir den Grundsatz der Gleichbehandlung leider verletzen, da ja die Studierenden, die im September die reguläre Klausur geschrieben haben, eben halt keine Möglichkeit hatten, diese Bonuspunkte dann zu erlangen. Deswegen geht das nicht, sondern es gilt erst ab diesem Semester für die Klausuren im März und im Juni. Und naja, wenn wir mal gucken, wenn wir das evaluieren und das erfolgreich läuft wie bei uns in den Controlling-Wahlpflichtmodulen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir das in weiteren Semestern anbieten, aber das muss man dann erstmal wieder dann neu entscheiden. Ganz wichtig bei den Tests, bitte als Benutzernamen Ihre Matrikelnummer eingeben, Q mit den 7 Ziffern und da bitte auch darauf achten, dass Sie diese Ziffern richtig eingeben. Nach der Durchführung der Tests an den beiden Terminen im Dezember und im Februar machen wir eine kurze Evaluation der Online-Übung und der Lern-App. Das ist für uns ganz wichtig für die Weiterentwicklung und auch für Sie noch, wenn Sie vielleicht nachher Controlling-Module dann studieren wollen, weil da machen wir die Online-Übung nämlich auch und das schon länger. Und ja, zum Abschluss können natürlich noch offene Fragen dann bei den beiden Terminen gestellt werden.
Ja, dann darf ich einmal ganz kurz
Ja?
dazwischen grätschen. Wir haben ein paar Fragen, die sich jetzt wiederholen. Wir schreiben schon ganz kräftig Antworten. Eine Frage würde ich gerne an dich weiterleiten. Es gab jetzt mehrfach Anmerkungen, dass die Fragen doch relativ schnell waren. Dass 15 Sekunden vielleicht für
Genau.
gerade nicht deutsche Muttersprachler zu schnell sind. Wir haben eine Anmerkung, dass manche nicht mal mit dem Lesen fertig geworden sind. Wie sieht das da aus?
Ja, also die 15 Sekunden bleiben und ich hatte ja auch schon gesagt, dass man diese 15 Sekunden oder die Fragen, wenn diese Tests oder die Bonuspunkte dann versucht werden zu erreichen, da muss man schon sattelfest sein. Also die Zeit, ich habe vorher nie gelernt sozusagen und versuche dann die Bonuspunkte immer einfach so zu bekommen und rate dann von 1 aus 4, das würde ich nicht empfehlen. Sondern ich würde wirklich diese Lernschritte, die ich am Anfang ja schon erwähnt habe, genauso durchlaufen, insbesondere wenn ich von dem Inhalt des Stoffes relativ wenig oder gar keine Ahnung habe. Ne? Also wirklich erstmal lernen und erst dann, wenn man gelernt hat und die Fragen einigermaßen sattelfest beantworten kann, erst dann würde ich die Tests spielen und die dann auch als Vorbereitung nutzen nachher für unsere Tests für die Bonuspunkte.
Vielleicht können wir dazu sagen, wir haben ja schon Erfahrungen durchaus auch mit den Controlling-Modulen, wo wir das relativ analog machen. Und da stellt das im Regelfall kein Problem dar oder kein wirkliches Problem dar. Sehe ich das
Ja.
richtig?
Anfangs war es natürlich genau das gleiche Problem, weil in den Controlling-Modulen, ich glaube, bei Instrumente machen wir es, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Semestern und da gab das genau das gleiche Problem, dass die Kommilitonen eben halt gedacht haben, ach, das mache ich mal schnell, ich nehme das Handy raus und setze mich dahin und hole mir die Bonuspunkte. So funktioniert es nicht, ne? Sondern man muss vorher schon gelernt haben und wenn man dann gelernt hat, dann kann man auch relativ sicher die Bonuspunkte auch erlangen. Ne? Ja, die Lernräume, wo finde ich die maßgeblichen? Also ich hatte ja schon gesagt, bei Kernmodulen finden Sie beispielsweise auch so Module zur Buchhaltung, Rechnungswesen und auch zu Steuern. Da können Sie gerne mal reinschauen. Aber die für Sie zugeschnitten sind, die finden Sie in der Lernraumkategorie für die Fernuniversität in Hagen, also FU Hagen Module. Dort finden Sie 6 Lernräume, insbesondere die relevanten Lernräume für Sie, Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuern, die wir hier noch verkürzt mit BWL 1 abgekürzt haben. Das war früher mal im Sprachgebrauch der Fernuniversität für das externe Rechnungswesen. So, das sind diese 3 Stück. Das ist also Buchhaltung mit 184 Fragen. Da sehen Sie auch, damit Sie ganz sicher sind, immer das Logo der Fernuniversität daneben. Dann haben wir Jahresabschluss mit 246 Fragen und Steuern mit 130 Fragen. Das ist also das Paket, das Sie zu lernen haben. Und dahinter stehen, wenn Sie so wollen, auch die Studienbriefe oder die Literatur, besser gesagt, die wir auch bei uns dann benutzen. Das heißt, Sie können dann schon wirklich mobil dann lernen. Jo, okay, abschließend nochmal der Hinweis, falls irgendwas technisch nicht läuft, also mit allen inhaltlichen Fragen, kommen Sie gerne mal auf uns zu in Moodle oder wo auch, ja, Moodle ist eigentlich immer am besten. Ansonsten, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert, dann bitte info@app-partner.com und da finden Sie uns auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Vielleicht noch kleiner Hinweis, dass wir selber vom Lehrstuhl auch aktiv sind in den sozialen Medien. Und das läuft unter meinem Namen und da können Sie auch mal nachschauen. Da sind wir eigentlich auch relativ schnell immer mit Informationen da. Natürlich finden Sie auch alles in Moodle und auch auf unserer Lehrstuhl-Homepage, aber wir versuchen auch immer in den sozialen Medien da, Sie relativ schnell darüber auch zu erreichen. Okay, dann gehe ich mal raus und dann ist die Frage, ob noch Fragen offen sind zu dem Punkt.
Vielleicht nochmal, der Chat war jetzt doch relativ rege. Da kann es auch von unserer Seite immer passieren, dass wir den einen oder anderen übersehen. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht jetzt nochmal ganz kurz auf Ihre Frage hinweisen, falls wir Ihre Frage übersehen haben. Und sonst würde ich jetzt einfach die letzten nochmal beantworten.
Ja, da hier niemand was sagen kann, am besten mal die Hand heben, wer noch Fragen hat, dann kann ich entsprechend Sprecherlaubnis dann erteilen.
Ich beantworte nochmal die Frage, die mittlerweile noch im Chat auflaufen. Wie viele Mentoriate sollte man besuchen? Das hängt natürlich immer von dem Lernstand ab, den Sie haben. Ich würde immer sagen, gucken Sie sich Mentoriate an, wenn Sie sagen, das bringt mir was, ich habe da noch viel gelernt, ich habe Dinge verstanden, suchen Sie die auf. Wenn Sie sagen, ja, da wird nur was wiederholt, was ich schon längst kann, dann brauchen Sie da nicht hingehen. Da gibt es natürlich keine pauschale Antwort zu. Wir empfehlen Mentoriate immer, weil die Erfahrung zeigt, dass die Mentoren doch noch ganz viele Fragen beantworten können, die sie selber sozusagen mit sich rumtragen. Aber das ist natürlich sehr individuell. Also auf diese Frage würde ich empfehlen, gucken Sie sich ein paar Mentoriate an, ja, und dann entscheiden Sie selber, ob das was für Sie bringt oder ihr nicht.
Also
Zweite
empirisch
Frage.
ist zum. Ja, okay,
Genau.
wollte ich jetzt
Nächste
hören.
Frage. Wenn Sie den Test in der ersten Sitzung nicht bestehe, darf ich dann in der zweiten Sitzung wiederholen? Das ist möglich. Das heißt sozusagen die Empfehlung natürlich aus Studentensicht. Man kann natürlich einen Testversuch sozusagen in der ersten Sitzung machen und es dann in der zweiten Sitzung ernst nehmen. Wir wissen natürlich auch, dass Studenten so ticken. Das können Sie gerne probieren, aber natürlich die Empfehlung, probieren Sie es wirklich ernsthaft anzugehen. Nächste Frage. Online-Test ist in Slido oder in der App? Wenn ich das richtig im Kopf
Slido.
habe,
Slido. Ist
ist
in
auch
Slido.
genau, ist Slido
Läuft
auch.
genauso ab, wie wir das eben geübt haben.
Genau, weil wir dann einfach über den QR-Code sicherstellen können, dass alle, die da sind, auch wirklich zugreifen können. Wir hatten jetzt gerade im Chat, dass viele gleichzeitig wohl auf den Server zugegriffen haben und da wohl der Server schlapp gemacht hat. Und das wollen wir
Ja.
natürlich vermeiden an der Stelle. Welche Antwort zu den Steuern war denn richtig? Ich habe nicht aufgepasst, wenn ich ehrlich sein
Ja,
darf. Was für
die
eine.
anderen drei waren alle richtig.
Okay.
Also die Gewinnmaximierung war falsch sozusagen. Ja, oder Einnahmenmaximierung. Genau. Es war ja gefragt, was
Gewinnmaximierung gibt es da, glaube
trifft.
ich, nicht beim Start, aber Einnahmenmaximierung würde ich sagen.
Gut. Das
Ja.
erklärt, glaube ich, auch schon eine weitere Frage, die es gegeben hat. Und zwar, wie viele Fragen, ist immer nur eine Frage oder eine Antwort richtig oder sind mehrere Antworten richtig?
Immer
Und ist
eins aus
damit, denke
vier.
ich, auch geklärt.
Ja, immer eins aus vier.
Ja. Herr Dick hat noch eine Frage. Ich gebe hier gerade mal die Sprecherlaubnis. Er hat die Hand noch gehoben.
Ja, hallo. Meine Frage wäre, ich hatte schon mal gesehen, dass es auch Aufgaben gibt, bei denen man etwas in den Taschenrechner eingeben musste. Das könnte ja, das wäre ein bisschen sehr, sehr knapp bei 15 Sekunden. Kommen solche
Nein.
Aufgaben auch vor?
Nein, brauchen Sie nicht. Es kommen durchaus mal Zahlenaufgaben dran, das ist richtig. Sie werden vielleicht mal gefragt nach irgendwie, ja, wie viele Merkmale gibt es zu steuern oder so. Das kann durchaus mal sein, da können Zahlen vorkommen. Und es kann aber auch durchaus mal sein, dass wir so eine Abschreibungsaufgabe haben beim Jahresabschluss, wo Sie dann, ja, Anschaffungskosten sind so und so. Und dann kriegen Sie vier Antwortmöglichkeiten bei beispielsweise einer linearen oder geometrisch-degressiven Abschreibung. Und das können Sie nicht in 15 Sekunden ausrechnen, auch nicht mit dem Taschenrechner. Aber Sie haben wahrscheinlich ein Gefühl dafür, wenn Sie das durch vier teilen und mit 25%, wie auch immer. Und dann können Sie wahrscheinlich auch die richtige Antwort dann auch schon erraten, im Gegensatz zu den anderen drei. Ja. Das soll Ihnen auch ein bisschen das Gefühl geben, diese Fragen, dass Sie auch nicht immer sofort zum Taschenrechner greifen. Ich weiß, das ist schwierig geworden. Viele von uns können noch nicht mal mehr die vier Grundrechenarten. Aber das soll das wieder so ein bisschen trainieren. Aber wir wollen auch wieder ein bisschen dahin, dass man auch wieder mal so ein paar Sachen im Kopf schnell erfassen kann. Das machen wir ja. Aber das sind nicht so viele.
Okay. Ja, alles klar,
Frage, was
weiß
ist
ich
der
Bescheid.
Unter? Oh, Entschuldigung, Herr Dick.
Nee,
Reicht?
alles gut. Danke.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen den Übungen und den Mentoriaten? Da möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen, weil ich weiß, da hat der Herr Ritter eine Folie zu. Da wird der Herr Ritter gleich noch was zu sagen. Wenn ich mich für die Klausur im März anmelde und die 10 Punkte dort bekomme, aber trotzdem nicht bestehe, werden dann die Bonuspunkte nochmal für den Wiederholungstermin mitgenommen. So, das ist eine interessante Frage für
Ja.
das Prüfungsamt. Ja, wir gehen erstmal davon aus, dass Sie natürlich alle bestehen. Meines Erachtens nach müssten Sie bestehen bleiben, klären wir aber nochmal mit dem Prüfungsamt ab
Ja.
und stellen das in die
Ja.
Gruppe rein. Wir haben ja eine Besonderheit, die haben wir im Controlling nicht. Wir haben halt eben diese zwei Klausuren und das heißt, dieser Fall ist bisher noch nicht vorgekommen. Sie können aber immer davon ausgehen, wenn es prüfungsrechtlich nichts dagegen spricht, probieren wir solche Sachverhalte immer für die Studenten auszulegen. Ja, also ein vorsichtiges Ja, aber ich kann
Ja.
leider keine rechtsverbindliche Aussage dazu jetzt geben.
Ja.
Ja, bei Loriot bin ich immer mit dabei.
Dann war es das so ungefähr. Haben wir noch was offen?
Genau. Ich glaube nicht. Ansonsten jetzt nochmal die Möglichkeit, sich zu melden, falls wir Ihre Frage
Ja.
übersehen haben.
Sonst machen wir es nochmal. Am Ende haben wir noch eine Fragerunde.
Ja, machen wir das so.
Okay, gut. Dann mache ich mich stumm.
Ja, und ich begrüße auch nochmal ganz herzlich zu dem Teil, wo die Online-Übungen vorgestellt werden. Mein Name ist Christian Ritter, ich bin von Beruf Risikocontroller und seit 2014 parallel an der Fernuni in Hagen Fachmentor, habe unterschiedliche Module schon betreut, unter anderem das Modul Konzerncontrolling und jetzt das Modul externes Rechnungswesen. Und mit Start dieses Wintersemesters kam die Idee auf, ergänzend zu den Mentoriaten sogenannte Online-Übungen anzubieten. Und was sich dahinter verbirgt, würde ich gerne kurz erläutern. Aufgebaut ist das Ganze so, dass wir in diesen Übungen eine Erörterung und eine Diskussion von ausgewählten Lerninhalten machen werden. Da wird nicht voll umfassend das komplette Skript natürlich bearbeitet, sondern wir werden den Fokus darauf legen, uns einen Einblick in ausgewählte Themenbereiche zu verschaffen und die Prüfungsvorbereitung anhand von klausurähnlichen Aufgaben durchführen. Zweiter Bestandteil wird sein, dass wir auch ähnlich wie wir das gerade in der Kurzübung gemacht haben, immer wieder die ein oder andere Frage vorbereitend auf den Test zur Erlangung der Bonuspunkte durchführen. Das heißt, Sie haben häufiger unter sozusagen Echtbedingungen die Möglichkeit, zu ausgewählten Themenbereiche dann Fragen zu beantworten. Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Sie müssen sich nicht vorher anmelden und können praktisch wählen, an welchen Terminen Sie teilnehmen möchten. Zum Thema Bonuspunkte hatte Professor Littgemann ja gerade die Ausführungen schon durchgeführt. Inhaltlich wird es zu jedem Termin der Übungen einen Schwerpunkt geben, der ist auch vorher bekannt. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich vorher schon in die Themen einzulesen, vorher schon vorzuarbeiten, die Inhalte sich herzuleiten, sodass wir uns dann auf einen kurzen Wiederholungsblock der Inhalte und vor allem auf Übungen dann zu den speziellen Themengebieten fokussieren können. Das heißt, im ersten Buchhaltungsteil wird es zum Beispiel eine Aufgabe zum Warenverkehr geben, zum Personalaufwand, zum Privatkonto und zur Forderungsabschreibung. Das heißt, wir haben in jedem Termin ein relativ umfangreiches Programm, an dem wir uns dann gemeinsam versuchen werden. Uns war wichtig, dass in den vier Übungsblöcken jede Kurseinheit auch mindestens einmal vertreten ist. Das heißt, die erste wird sich mit Buchhaltung befassen, die zweite mit Buchhaltung und Steuerlehre und dann gibt es zwei Übungen nochmal, wo dann das Thema Jahresabschluss im Fokus stehen wird, auch wieder mit ausgewählten Aufgaben, die auch ja, aus Altklausuren dann entnommen sind. In der PDF-Datei ist eine umfangreiche Beschreibung vorhanden, wann diese Übungen stattfinden. Und so war es wichtig, dass mehrere Paralleltermine stattfinden zu den Übungen, damit möglichst flexibel eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Es ist aber so, dass jeder Termin dann dreimal inhaltsgleich angeboten wird. Das heißt, Sie können sich aussuchen, was für Sie am besten passt. Ich habe jetzt da mal ein paar Optionen skizziert, wie Sie da vorgehen können in der Wahl der Termine. Entweder Sie sagen, ich möchte das alles frühestmöglich wahrnehmen, frühestmöglich reinkommen, dann ist es möglich, alle vier Übungsblöcke noch im Jahr 2025 zu machen. Da haben Sie dann auch die Möglichkeit, den freiwilligen Test durchzuführen. Da wird es einen Termin im Dezember geben. Dann können Sie praktisch schon vor dem Jahreswechsel einen Haken dran machen und feststellen, ob Sie die Bonuspunkte da erreicht haben. Weitere Möglichkeit, Sie sagen, ich lerne gerne verteilt übers komplette Semester. Da haben wir vier Samstagstermine im Angebot, wo über das komplette Semester verteilt mit etwas größeren Abständen dann die Termine angeboten werden. Da würde dann ein freiwilliger Test am 25.02. stattfinden. Da ein kleiner ergänzender Hinweis. Es kann sein, wenn Sie sich für die Variante entscheiden, dass bestimmte Dinge, die ja in den Einsenderarbeiten dann abgefragt werden, die zu bestimmten Terminen abgegeben werden müssen, da noch nicht behandelt werden oder noch nicht angerissen wurden in dieser Online-Übung. Dritte Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ich möchte mich da erstmal selber einarbeiten in die Aufgaben und die Online-Übungen dafür nutzen, nochmal auf Basis von vorhandenem Wissen ganz intensiv dann zu üben. Da haben wir eine Terminserie, ein Angebot, die am 7.1.2026 startet und bis zum 18.2. geht. Das heißt, bis kurz vor diesem freiwilligen Test am 25.2. Und auch hier natürlich der Hinweis, ne, die Einsenderarbeiten müssen Sie trotzdem rechtzeitig termingerecht vorher in dem ja, vorgegebenen Quorum mindestens bearbeiten. Es ist nicht fixiert, dass Sie sagen, Sie müssen sich dafür Variante 1, 2 oder 3 entscheiden. Sie können auch sagen, ich suche mir einfach die Termine aus, die am besten passen, können also auch ja, wild dann durch diese einzelnen Blöcke hin und her springen und sich den für Sie passenden Termin aussuchen. In den Online-Übungen ist es so, dass wir relativ interaktiv vorgehen werden. Wir werden zusammen Aufgaben bearbeiten, zusammen mit Slido üben für diesen Test zur Erlangung von Bonuspunkten, sodass es da jetzt kein Zusatzmaterial, keine Hochglanz-PowerPoint-Präsentation geben wird, sodass wir an das Anfertigen von Mitschriften empfehlen und da dann einen zusätzlichen Übungseffekt vielleicht noch haben durch das Anfertigen von Notizen. Eben wurde im Chat die Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Online-Übungen und Mentoriaten? Und das habe ich hier mal anhand von drei Kriterien gegenübergestellt. Die Online-Übungen werden praktisch direkt vom Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling angeboten. Die Mentoriate sind zentral von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Bei den Online-Übungen haben wir die Fokussierung auf die Vorbereitung auf den freiwilligen Test auf jeden Fall mit dabei und eben speziell die Bearbeitung klausurähnlicher Aufgaben. In den Mentoriaten ist es im Grunde individuell durch die Fachmentoren vorbereitet. Häufig ist es aber so, dass die Mentoriate natürlich auch einen hohen Übungsanteil haben. Das heißt, klausurähnliche Aufgaben werden da auch entsprechend mit dabei sein. Aus meiner Sicht komplettieren sich die beiden Angebote. Das heißt, Sie haben mit der Online-Übung einmal die Möglichkeit, ein relativ standardisiertes Angebot, ne, wo dann drei Paralleltermine angeboten werden, wahrzunehmen. Und zusätzlich können Sie in den Mentoriaten schauen. Da gibt es meines Erachtens 6 Fachmentoren, die dieses Modul betreuen. Und da können Sie dann genau schauen, wie das Ganze für Sie passend ist und was Sie von diesem Lernangebot nutzen möchten, weil die Teilnahme an beiden freiwillig ist. Ein paar technische Hinweise noch für die Teilnahme an den Online-Übungen. Ist es erforderlich, dass Sie sich wie auch bei den Mentoriaten vorher kostenfrei registrieren. Das funktioniert über den Zoom-Account. Da müssen Sie sich dann mit der Matrikelnummer angeben und mit dem Fernuni-Account und dann diese Schritte durchlaufen, die auch nochmal hier dann auf der Folie dargestellt sind. Vielleicht für diejenigen, die sich das Ganze in der Aufzeichnung anschauen, hier nochmal ganz in Ruhe zum Nachlesen, welche Schritte da durchgeführt werden müssen, damit Sie da technisch auch reinkommen. Ich würde empfehlen, das so ein bisschen vorab sich schon anzuschauen, damit Sie dann auch pünktlich und rechtzeitig in den Online-Übungen sich entsprechend anmelden können. Manchmal ist es so, dass es Probleme gibt, wenn Sie schon einen Zoom-Account haben mit der Mail-Adresse, der Sie sich an der Fernuni auch registriert haben. Das müsste man dann so lösen, dass man unterschiedliche Mail-Adressen entsprechend benutzt. Da gibt es aber auch Anlaufstellen, die dann unterstützen und helfen können. Teilnahmelink für die Online-Übung ist auch dem PDF-Dokument zu entnehmen und auch nochmal hier auf der Folie einmal dargestellt. Gut, jetzt sehe ich gerade im Chat nicht, ob da jetzt gerade noch direkte Fragen einmal gestellt wurden zu dem Thema. Ich glaube, das waren aber eher nochmal andere Fragen.
Allgemeine Fragen, ja.
Punkten, allgemeine Fragen. Nur so, dass ich dann sagen würde, ein ganz kleiner inhaltlicher Einstieg, dass wir einmal kurz starten mit ganz groben inhaltlichen Basics, dass wir da einen ganz kleinen Einstieg heute finden und uns schon mal vorbereiten auf das, was dann in der ersten Online-Übung auf uns zukommt. Das Allerwichtigste erstmal als Basic für das Modul ist aus meiner Sicht immer zu verstehen, wie ist eine Bilanz aufgebaut. Und Eine Bilanz kann man sich vorstellen wie eine Art Waage. Auf der linken Seite sehen wir hier Aktiva, das heißt Vermögensgegenstände. Auf der rechten Seite sehen wir zwei Kategorien, nämlich die Schulden und das Eigenkapital. Man kann sich eine Bilanz so vorstellen, dass auf der linken Seite dargestellt ist, wie werden die Mittel, die man im Unternehmen hat, verwendet. Hier sind die zum Beispiel gebunden in einem Grundstück, was man hat, in einem Gebäude oder sind sie einfach als Barguthaben vorhanden oder auf dem Bankkonto. Und auf der Passivseite, da ist die Mittelherkunft dargestellt und neben dem Eigenkapital gibt es auch noch im Fremdkapital verschiedene Kategorien wie Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Das heißt, woher kommt eigentlich das Geld, was ich im Unternehmen habe? Muss ich es wie Fremdkapital irgendwann zurückzahlen oder ist es wie Eigenkapital eben theoretisch dauerhaft verfügbar? Ja, diese Aufstellung der Bilanz, ganz wichtig. Die Waage heißt ja auch, es muss immer gelten, dass die Summe aller Aktiva gleich die Summe aller Passiva ist. Wie kann man sich beispielhaft vorstellen, wie so eine Bilanz aussieht? Hier mal aus dem Kurstext gezogen, eine Aufstellung der Maschinenfabrik Friedrich Müller. Wir sehen hier verschiedene Kategorien, wie die eben genannten Grundstücke und Gebäude, aber auch Wertpapiere, Betriebs- und Geschäftsausstattung, wo zum Beispiel auch ein Firmenwagen reingehören würde und Bankguthaben und Kassebestand als Beispiele für aktive Vermögensgegenstände. Auf der Passivseite die Frage, wo kommt das Geld her? Hat man Hypothekenschulden aufgenommen? Hat man also bei der Bank ein grundpfandrechtlich besichertes Darlehen? Oder ist es Eigenkapital bei einer Aktiengesellschaft zum Beispiel eingezahltes Kapital oder gezeichnetes Kapital, besser gesagt? Für kleine Kapitalgesellschaften und auch für größere gibt es dann spezielle Regelungen im Handelsgesetzbuch, wie man diese Bilanz strukturiert. Wir haben das Anlagevermögen, wir haben das Umlaufvermögen. Da ist dann die Frage, wie lange ist eigentlich dann ein Vermögensgegenstand im Unternehmen zweckdienlich gebunden? Bei Anlagevermögen ist es in der Regel länger als ein Jahr, bei Umlaufvermögen weniger als ein Jahr und auf der Passivseite auch ähnliche Thematiken rund um die Fristigkeiten, bei Verbindlichkeiten und bei Rückstellungen und eben eine Aufgliederung von dem Eigenkapital. Dann gibt es noch spezielle Sachverhalte, die Rechnungsabgrenzungsposten, wenn bestimmte Auszahlungen bzw. Ausgaben in einer anderen Periode stattfinden als Aufwand, dann wäre beispielsweise ein Rechnungsabgrenzungsposten, der vorliegen würde und latente Steuern ergeben sich, wenn zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ein Unterschied besteht. Im laufenden Geschäftsjahr gibt es jetzt Möglichkeiten, durch sogenannte Geschäftsvorfälle die Bilanz zu verändern. Und da gibt es vier Möglichkeiten. Und diese vier Möglichkeiten sind einmal ein Aktivtausch. Beim Aktivtausch werden nur Konten auf der Aktivseite berührt. Das heißt, da würde sich ein Konto, ein Kontostand erhöhen und der andere reduzieren. Die komplette Bilanzsumme würde sich nicht ändern. Das ist beispielsweise was, wenn man von der Bank etwas abhebt. Dann würde sich der Bestand auf dem Bankkonto reduzieren und der Kassebestand würde sich erhöhen. Beim Passivtausch ist es so, dass die Aktivseite komplett unberührt bleibt und nur zwei Passivkonten berührt sind. Das heißt, wenn man beispielsweise sagt, ich möchte eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung umwandeln in ein Darlehen, das wäre ein klassisches Beispiel für einen Passivtausch. Und dann gibt es noch zwei Fälle, wo sich die Bilanzsumme dann verändert. Das ist einmal die Aktiv-Passiv-Mehrung. Da wird sowohl ein Konto auf der Aktivseite als auch ein Konto auf der Passivseite erhöht. Und das ist beispielsweise, wenn man ein Auto kauft auf Ziel. Und dann würde sich praktisch die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Aktivseite erhöhen. Und auf Ziel heißt ja, dass meine Verbindlichkeiten sich erhöhen, weil ich da noch keine Möglichkeit oder weil ich noch nicht bezahlt habe. Und wenn ich die Rechnung dann im Grunde bezahle, dann ist es so, dass mein Bankguthaben auf der Aktivseite sich reduziert und auf der Passivseite die Verbindlichkeiten sich reduzieren. Das wäre dann eine Passiv-Aktiv-Minderung. Auf beiden Seiten würde sich was reduzieren und damit würde sich auch die Bilanzsumme reduzieren. Wie geht man jetzt vor? Das ist die Vorbereitung praktisch auf die Buchungssätze, die dann auch in der Klausur sehr häufig, beziehungsweise eigentlich in jeder Klausur bis jetzt vorgekommen sind. Da würde man sich Konten nehmen. Das ist eine Bewegungsrechnung, die wir durchführen. Das heißt, wir würden die Geschäftsvorfälle aufnehmen und würden diese Geschäftsvorfälle nutzen, um uns da dem anzunähern, dass wir mit zwei Konten und einem Betrag einen Buchungssatz bilden. Man kann sich das vorstellen wie so eine AT-Konto. Wir haben eine Soll-Seite und eine Haben-Seite und bilden mithilfe dieser T-Konten die Buchungssätze. Wie geht man jetzt bei Bestandskonten vor? Das ist sehr wichtig bei der Bildung von Buchungssätzen, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, das Konto, was im Geschäftsvorfall vorkommt, ist das jetzt für mich ein Aktiv- oder ein Passivkonto? Wenn es ein Aktivkonto ist und da eine Mehrung stattfindet, das heißt, es kommt was dazu, dann würde man dieses Aktivkonto auf der Soll-Seite ansprechen. Wenn da etwas weggeht, würde man das jetzt auf der Haben-Seite ansprechen. Und wenn man festgestellt hat, das Konto, was in meinem Geschäftsvorfall vorkommt, ist ein Passivkonto, dann aufpassen, dann ist es genau umgekehrt. Dann ist nämlich das, was dazu kommt, auf der Haben-Seite und das, was weggeht, auf der Soll-Seite zu buchen. Ja, und diese Regelung ganz wichtig im Kopf zu behalten, wenn Sie Buchungssätze bilden. Zweite Kategorie von Konten sind sogenannte G- und V-Konten, das heißt Erfolgskonten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung vorhanden sind. Und da ist es so, dass wir zwischen Aufwendungen und Erträgen unterscheiden. Und da kann man sich merken, Aufwände, wenn sie dazukommen, bucht man im Soll und Erträge im Haben. Das heißt, abgeleitet für die Bildung von Buchungssätzen im Grunde immer vier Schritte, die Sie durchlaufen können. Das erste ist, dass Sie schauen müssen aus dem Geschäftsvorfall, der Ihnen gegeben wird, welche Konten sind denn eigentlich betroffen. Dann würden wir als zweites schauen, welche Kontonummern sind denn im Kontenplan vorhanden für diese beiden identifizierten Konten, weil es in der Klausur so sein wird, dass Sie nicht die Kontenbezeichnung eingeben, sondern die Kontonummer. Das ist eine dreistellige Nummer, die sich im Kontenplan befindet. Dritter Schritt, Sie würden bei jedem Konto entscheiden, was ist denn das für ein Konto? Ist es ein Aktivkonto oder ein Passivkonto, ein Aufwandserkonto oder ein Ertragskonto? Und je nachdem, was es für ein Kontotyp ist, würden Sie ja dann nach der jeweiligen Regelung vorgehen, die wir hier eben kennengelernt haben. Ne, bei Aktiv, wenn was dazukommt, im Soll, bei Passiv, wenn was dazukommt, im Haben, bei Aufwand, wenn was dazukommt, im Soll, bei Ertrag, wenn was dazukommt, im Haben. Und zu guter Letzt würden Sie dann schauen, kommt dann was dazu im Geschäftsvorfall oder geht was weg? Und dann haben Sie die Lösung gefunden, welches Konto Sie im Soll und welches Sie im Haben nehmen müssen und welcher Betrag denn damit verbunden ist. Erster Buchungssatz als kleine Übung, als kleines Beispiel. Sie machen eine Barabhebung von einem Postbankkonto. Und um da gleich mal so ein bisschen zu schauen, wie man da vorgeht, beziehungsweise wie Sie vielleicht auch schon erste Bearbeitungsschritte erfolgreich darstellen können, würden wir auch noch einmal kurz in Slido wechseln. Das haben wir ja eben schon mit den Fragen aus der BWL Champions App geübt. Und da, genau, würde ich Sie auch bitten, einmal kommt die Bildschirmteilung gleich wieder, auf den zugehörigen QR-Code zu gehen. Und jetzt ist es so, dass hier praktisch die entsprechenden Buchungssätze gefragt sind. Der erste Buchungssatz, der es sein soll, ist, dass eine Banküberweisung auf den Zielkauf eines Kraftfahrzeuges erfolgt. Und genau, da gerne mal probieren, sich einmal da anzumelden. Mal kurz schauen, vielleicht gibt es da auch gerade ein technisches Problem. Nein, es sind schon Teilnehmer da, die tippen, die die Eingaben machen. Und dann schauen Sie mal, Banküberweisung auf den Zielkauf eines Kraftfahrzeuges. Wie würden Sie das eingeben? Kfz an Bank, Fuhrpark, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, verschiedene Lösungen, die hier gerade einmal im Angebot sind. Gerne noch mal ein paar weitere Lösungen sammeln. Einige haben auch schon direkt die Kontonummern genutzt. Sehr gut. Wichtig auch den Betrag mit anzugeben in der Kontonummer, den jetzt eher in dem Buchungssatz, den nicht zu vergessen. Ja, und da haben wir einige Beispiele. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, anhand dieser kurzen Aufstellung, was ist denn die richtige Lösung? Als das Beispiel 3. Und da ist es so, dass wir uns erstmal überlegen müssen, Banküberweisung auf den Zielkauf eines Kraftfahrzeuges, welche beiden Konten sind denn betroffen? Zielkauf heißt ja, man hat eine Rechnung geschickt bekommen, hat die aber noch nicht bezahlt. Das heißt, man hat eine Verbindlichkeit und Banküberweisung heißt, das Bankkonto ist betroffen. Dann würde man entweder aus der Erfahrung die Kontonummern wissen oder im Kontenplan nachschlagen und würde feststellen, dass die Kontonummern 113 und 160 sind und der Betrag ist dann 25.000 Euro hier in diesem einfachen Fall. Man würde dann bei anderen Beispielen gegebenenfalls noch einen Umsatzsteuerbetrag dazu haben. Hier aber erstmal der Einstieg mit dieser einfachen Buchung. Dann wäre als nächstes festzustellen, welche Konten sind denn wie ausgestaltet. Und da ist es so, dass das Bankkonto ein aktives Bestandskonto ist und das passive Bestandskonto ist das Verbindlichkeitenkonto. Als nächstes überlegen wir, wo kommt denn was dazu, wo geht was weg. Wenn wir was überweisen, dann würde natürlich beim Bankkonto was weggehen und wir würden auch bei dem Verbindlichkeiten eine Reduzierung haben. Das heißt, wir würden als Buchungssatz haben, dass dann das passive Bestandskonto im Soll steht, weil da was weggeht, das aktive Bestandskonto im Haben. Das heißt, unser Buchungssatz ist 160 an 113 mit 25.000 Euro. Ja, so kann man sich ungefähr die Bildung eines Buchungssatzes vorstellen. Gut, dann schlage ich vor, dass wir nochmal ein zweites Beispiel entsprechend durchführen. Wir wollen jetzt ein Kraftfahrzeug auf Ziel kaufen. Wie lautet denn da der Buchungssatz? Hier tippen die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bin gespannt auf die Lösungen, die gleich kommen. Hier kommen sehr viel übereinstimmende Lösungen. Ja, da haben einige praktisch schon das passende Konto, die passende Kontonummer aus dem Kontenplan parat. Andere schreiben gerade noch die Kontenbezeichnung hin. Ne? Fuhrpark an Verbindlichkeiten. Es ist so, dass in unserem Kontenplan praktisch der Fuhrpark integriert ist in die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ne? Aber ansonsten ist das im Grunde genau so das Vorgehen, dass wir uns dann hier beim Kauf eines Kraftfahrzeuges, wie auch die Mehrheit gerade in der Begleitunterlage dann, nicht in der Begleitunterlage, sondern in der Umfrage vermerkt hat, dann hier eine Buchung hat 030 an 160, 25.000 Euro. Wir stellen fest, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Verbindlichkeiten sind die beiden Konten, die für diesen Geschäftsvorfall relevant sind. 030 und 160 sind das. 030 ist ein aktives Bestandskonto, Betriebs- und Geschäftsausstattung. 160 ja das passive Bestandskonto, was wir eben uns schon angeschaut haben. Es ist beides Males eine Zunahme, das heißt eine Aktiv-Passiv-Mehrung, also 030 an 160 mit 25.000 Euro. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Drittes Beispiel, auch das wird hier wieder angezeigt. Wir wollen jetzt eine Hypothek bei der Bank aufnehmen. 10 Jahre Laufzeit und das Ganze wird per Banküberweisung ausgezahlt. Wie würden Sie denn da vorgehen? Wie würde denn da für Sie der Buchungssatz aussehen? Gerne auch, wer da schon die Möglichkeit hat, kurz im Kontenplan nachschauen, welche Kontonummer dahinter steht. Das ist dann sozusagen der zweite Schritt aus diesen Begriffen, die wir hier haben, die Kontonummern rauszufinden. Auch hier wieder viele gleichlautende Ideen. Bank an Hypothek 113 an 064, 113 an 063 ein Vorschlag, der hier gerade mit dargestellt wird. 7 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer sind noch am Tippen, jetzt sind es 9. Ja, aber die Tendenz ist, ja, Bank an Hypothek sollte es im Grunde sein. Auch hier schauen wir uns nochmal zusammen kurz die Herleitung an, wie wir da entsprechend vorgehen. Wir hätten die beiden Konten, die da heißen Bank an Hypothekenverbindlich, Bank und Hypothekenverbindlichkeiten, die wir hier haben. Das heißt, auf unser Bankkonto kommt das Geld, die Hypothekenverbindlichkeiten sind das zweite Konto. Dann schlagen wir die Kontonummern im Grunde nach im Kontenplan 113 an 064, stellen wieder fest, welches Konto ist ein aktives, welches ein passives Bestandskonto? Das Bankkonto, wo wir Guthaben drauf haben, ist aktiv. Das passive Bestandskonto ist dieses Hypothekenkonto, ne, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit Grundpfandrechten besichert. Und dann stellen wir wieder fest, beide Male eine Zunahme, das heißt eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Und damit ist dann das Konto 113, das Bankkonto im Soll. Und im Haben ist das Konto 064 diese Hypothekenverbindlichkeit. Also beispielhaft die Vorgehensweise, wie Sie von Geschäftsvorfällen auf entsprechende Buchungssätze kommen. Und das ist das, was uns dann insbesondere in den ersten beiden Online-Übungen begleiten wird. Da wird sich das Ganze dann noch ein bisschen komplexer darstellen, weil da noch Umsatzsteuerbuchungen zu berücksichtigen sind und die Buchungssätze in einer Fallaufgabe, in einem Fallbeispiel etwas umfangreicher dargestellt sind, als wir sie hier jetzt in den einfachen Beispielen haben. Ja, das ist der ganz kurze inhaltliche Einstieg hier in das Modul externes Rechnungswesen, in die Online-Übung. Und genau, da wir ja 8 Minuten vor 8:30 haben und vielleicht noch ein bisschen Zeit für die Fragenrunde benötigt wird, würde ich an der Stelle wieder abgeben, dass wir nochmal schauen, kommt im Chat noch eine Frage oder brennt noch jemand was auf der Seele, was noch platziert werden soll. Von meiner Seite an der Stelle erstmal vielen Dank und ich freue mich auf die gemeinsamen Online-Übungen im laufenden Semester.
Ja, vielen Dank, Herr Ritter. Sind wir wirklich perfekt in der Zeit. Ja, es kommen noch ein paar Fragen im Chat. Ich weiß nicht, Niklas, Michael.
Und ich glaube, wir sind aktuell auf dem aktuellen Stand, haben alles beantwortet.
Ansonsten einfach die Hand heben, wenn noch jemand was offen hat, was wir jetzt übersehen haben.
Aber eine Frage war noch ganz wichtig, glaube ich, zumindest die Antwort für alle. Es hat nämlich jemand gefragt, ob man auch durch die Bonuspunkte bei einer Klausur, wo man eigentlich regulär durchgefallen ist, ob die dann auch gewertet werden. Die werden immer gewertet. Also die werden im Grunde genommen so gewertet, dass erstmal die Punktezahl, die man in der Klausur erzielt hat, unabhängig davon, ob man bestanden hat oder nicht, die wird erstmal genommen und dann kommen die Bonuspunkte dazu. Und dann kann es durchaus sein, dass wenn man vorher unter dem Schnitt gelegen hat, durch die Bonuspunkte dann sich vielleicht auf eine 4-0 oder was auch immer rettet. Muss natürlich nicht immer so sein, ne? Wenn man ganz wenig Punkte hat, dann klappt das natürlich nicht. Aber die Bonuspunkte gelten immer.
Vielleicht noch eine zweite für die Zuschauer, die jetzt nicht in dem Chat mit drin waren. Ich glaube, die wichtige Frage ist, wir reden immer von 10%. Worauf beziehen sich diese 10%?
Ja.
Diese 10% beziehen sich wirklich auf die maximal erreichbare Punktzahl. Das heißt, wenn Sie 100% erreichen können, 100 Punkte erreichen können, sind das wirklich 10 Punkte. Also schon ein recht mächtiges Instrument, diese Online-Übungen, um die Klausur zu verbessern.
Einzigster Fall, wohin das nichts bringt, tatsächlich, ist, wenn Sie sowieso schon die 1-0 mit 100 Punkten dann haben. Also dann,
Stimmt. Ja,
ja,
das stimmt.
dann haben Sie
Ja.
keinen Vorteil mehr, ne? Aber in
Dann
allen
sind sie
anderen
wahrscheinlich auch
Fällen
nicht
natürlich
böse.
schon.
Ja. Es kommt vor, aber es ist nicht so häufig, ne? Okay, aber es wird jetzt ja besser. Natürlich, wenn die alle die Online-Übung mitmachen, dann brauchen sie wahrscheinlich alle die gar nicht mehr die Bonuspunkte, um besser zu sein als eine 1-0, ja?
Hier kam noch die Frage, die gelten nur für dieses Semester oder auch im nächsten? Also es ist so, dass die Bonuspunkte, die im Wintersemester vergeben werden, für die darauffolgende Klausur im März gelten, sowohl als auch für die Nachschreibeklausur dann noch im Juni. Und im Sommersemester ist es so, die Bonuspunkte, die im Sommersemester vergeben werden, die gelten natürlich dann für die Klausur im September. Und für die Nachschreibeklausur des Sommersemesters, die im Dezember dann stattfindet. Na, ansonsten sind die Punkte nicht über weitere Semester hinweg übertragbar.
Was auch nicht problematisch ist. Das heißt, wenn Sie wirklich mal die Übung mitmachen, die Bonuspunkte bekommen und nicht an der Klausur teilnehmen können, an einer der beiden Klausuren, haben Sie natürlich auch immer noch die Möglichkeit, im nächsten Semester wieder an der Online-Übung oder wenn Sie sich fit genug fühlen, nur an dem Test teilzunehmen.
Da kommt noch die Frage, und im nächsten Semester wird das sicher auch wieder angeboten. Also, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen erwähnt, dass wir das sicherlich auch jetzt nicht einfach mal so machen, sondern das sicherlich auch mit einer Kontinuität machen wollen, wie auch bei den Controlling-Modulen. Allerdings müssen wir auch die Evaluation abwarten, ne? Wenn jetzt sich herausstellt, dass viele Studierende sagen, das ist jetzt nichts für mich und mobil studieren, das ist alles nichts für mich. Und die Online-Übungen, da mache ich lieber ein Mentoriat oder so. Da müssen wir mal abgucken, abwarten. Also ich vermute das nicht, aber wenn sowas passieren sollte, dann reagieren wir natürlich auch darauf, das ist ganz klar. Oder wir verändern das ein bisschen, da sind wir natürlich auch mal so ein bisschen abhängig von Ihnen, wie die Evaluation so ausfällt zu dem Modul. Ne? Das ist alles nicht in Stein gemeißelt und gerade jetzt beim Bachelor-Pflichtmodul machen wir das ja das erste Mal und das ist immer eine Neuigkeit, die wir natürlich auch dann da drin haben und für Sie ist es auch neu und da muss man mal gucken. Aber ich würde sagen, dass wir das höchstwahrscheinlich, so würde ich es mal sagen, dann in den nächsten Semestern auch anbieten werden. So, dann.
Im Frage- und Antwort-Chat war gerade noch eine Frage, glaube ich, platziert. Ja, wie lernt man im Grunde das, was wir gerade gemeinsam in den Online-Übungen gemacht haben? Da würde ich fast sagen, Übung macht die Meisterin, macht den Meister. Erster Schritt, die Studienbriefe durcharbeiten und dann praktisch anhand von Mentoriaten, anhand von den Online-Übungen immer wieder üben und schauen. Und dann wird man praktisch auch in diese Logik der Buchungssätze reinkommen. Wir haben das jetzt praktisch heute eher in einem Schnelldurchlauf gemacht, ne, haben da jetzt keine systematische Herleitung vorher gemacht, um einfach erstmal die Möglichkeit zu geben für diejenigen, die da schon mal die Chance hatten, reinzuschauen, sich das anzuschauen. Aber wenn Sie jetzt ganz am Anfang des Semesters sind, das noch nicht alles lösen konnten, keine Sorge machen, sondern wirklich sich reinhängen, üben, die Skripte durcharbeiten und die Übungsangebote wahrnehmen und dann wird das erfahrungsgemäß. Ja, das ist vielleicht nochmal die Antwort auf diese Frage.
Könnte auch ein schönes Schlusswort sein für die Online-Übung, finde ich. Und ja, also jetzt haben wir 28 und wenn es nicht noch irgendeiner reinruft, ansonsten, man ist ja so immer noch erreichbar, jetzt noch Fragen offen geblieben sind, die werden sicherlich noch kommen, gerade am Anfang des Studiums. Ja, ansonsten vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und dabei gewesen sind. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihr Studium, also gerade für die, die am Anfang des Studiums stehen, im ersten oder zweiten Semester. Speziell wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg für das Modul externes Rechnungswesen und dort für die Klausur. Und nehmen Sie die Termine wahr, der Online-Übung von Herrn Ritter, denn zumindest ist es so, dass empirisch belegt ist an der Fernuniversität, dass die Studierenden, die an solchen Veranstaltungen mitgemacht haben, auch diejenigen sind, die in der Regel dann nachher auch das Modul bestehen. Also von daher, Sie haben zwar alle Möglichkeiten, es ist alles freiwillig, es ist nun mal so an der Universität, aber den empirischen Befund, den gibt es und den gibt es auch schon, seitdem es die Fernuniversität gibt, also 50 Jahre. Gut, dann schmeißen wir Sie raus und sagen vielen Dank nochmal für die Teilnahme und einen schönen Abend noch.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.